Und wir wollen uns voll einsteigen, uns nicht vom Wetter abhalten, nicht vom Eis abhalten. Wir wollen Gott loben und preisen und lernen, nach der Offenbarung zu leben. Ich lade dich ganz herzlich ein für die nächsten Gottesdienste. Am Sonntag wird das Thema sein, verwandle deine Niederlagen in Siege. Weißt du, stelle alles auf den Kopf. Einfach pflüge dein Neues. Und beim Pflügen ist nichts anderes als, man kehrt die Scholle um und man stellt es auf den Kopf. Und genau das ist, wir wollen unser Leben, unsere Situation einfach durch die Gnade Gottes auf den Kopf stellen. Und das muss man lernen. Wie mache ich das? Wie pflüge ich? Und Furche für Furche. Einfach ansetzen, weitermachen. Am Mittwoch wird das Thema sein, überwinde deine Tiefs. Dann Freitag, überwinde deine Ängste. Dann beherrsche deine Bedrängnisse am Samstag und am Sonntag löse einen Dominoeffekt. Löse einen Dominoeffekt. Weißt du, du musst nur ein Steinchen umkippen und dann rollt schon die Lawine. Dann läuft die Sache. Also löse einen Dominoeffekt aus. Lebe nach der göttlichen Offenbarung, nach dem Rima, nach der Inspiration Gottes. Du brauchst ein Wort Gottes, damit du überhaupt überleben kannst in dieser Zeit. Da hörst du so viel Nachrichten, so viel Gescheites und so viel Blödes. Beides ist nebeneinander und es wächst nebeneinander. Weizen und Unkraut. So, und jetzt muss ausfiltern, was will Gott von mir. Es gibt also tolle Sachen und es gibt schreckliche Sachen. So, du finde heraus, was ist für mich, wie will Gott mich führen. Und wir brauchen eine besondere göttliche Offenbarung für unser persönliches Leben, sonst kommt man nicht durch. Du brauchst eine besondere Offenbarung Gottes, so wie Abraham, komm und folge mir nach. Und dann, ich will dich führen und ich will dich in ein Land bringen. In dieses Land, wo ich dich hinbringe, das ist das Land. Weißt du, wenn du anfängst, mit dem Herrn Jesus zu gehen, du kannst nicht deine Wege aussuchen. Er ist es, der dann die Route festlegt. Er weiß den kürzesten, den besten, den sichersten Weg. So diese besondere Offenbarung Gottes zu Pfingsten. Wir wissen da, plötzlich haben die Leute den Heiligen Geist bekommen und dann wusste jeder, wo es lang geht. Jeder wusste das, was Jesus sie gelehrt hat, wieder zurückgebracht, wieder erinnert. So, lebe nach der Offenbarung Gottes. Und dann plötzlich merkst du, die Kraft Gottes, die Liebe des Herrn treibt mich. Ich muss da drin sein. Wehe mir, wenn ich nicht mich auf dieser Ebene bewege. Wenn Jesus wiederkommt, und deshalb, Geschwister, ist es so wichtig, wir brauchen diese Offenbarung. Wir sollten danach ringen und Gott suchen und fragen, Herr, öffne mir die Augen, öffne mir die Ohren, dass ich erkenne, was ist dein Wille. Denn wenn Jesus wiederkommt, sagt er, meinst du, dass das Menschen so noch Glauben finden wird? Da wird so viel Religion sein, da wird so viel allgemeine Gotteserkenntnis sein, aber da wird es keine besondere Gotteserkenntnis sein, keine besondere Offenbarung. Die Leute werden keine persönliche Beziehung zum Herrn haben. Das wird in der Endzeit sein. Die werden religiös sein. Die Kirchen werden vielleicht voll oder die Olympiastadien werden voll sein mit religiösen Veranstaltungen. Aber die Leute werden keine Beziehung zum Herrn haben. So wie Abraham. Abraham folgte dem Herrn da, wie Gott ihn führte. Oder ich kann auch die anderen alle anschneiden, alle Männer und Frauen in der Bibel. Wird er noch Glauben finden? Wird er noch Gotteserkenntnis finden? Wird er die erste Liebe finden? Und wir wissen, kurz nach Pfingsten, es hat gar nicht lange gedauert, da steht es über eine Gemeinde, ich habe was gegen dich, die erste Liebe ist erkaltet. Und du tust je länger, je mehr. Du bist super fromm, aber was fehlt, ist die erste Liebe. Und heute ist es so weit, dass jeder selbst persönlich für sich Gott entdecken muss. Du kannst nicht auf deinen Papa und Mama verlassen, auf die Pfarrer und Prediger und Pastoren. Du musst selbst Gott finden, selbst Gott entdecken. Du musst selbst Gott suchen. Du kannst nicht ins Internet gehen und googeln. Weißt du, im Internet findest du sehr viel Gescheites und sehr viel Dummes. Und dann merkst du das hinterher, Mensch, das ist eine Sekte, die da schreibt. Ja, so viele Leute denken, das ist so fromm. Der Teufel verstellt sich als Engel des Lichts. Wir werden in der Endzeit herausgefordert, und zwar total. Da wächst beides nebeneinander, Unkraut und Weizen. Unkraut und Weizen. Und Jesus sagt, lasst sie wachsen, rauft sie nicht aus. Das wird sich schon durchsetzen, das wird sich schon rausstellen. Und wir sind in einer Zeit, so wie in der Zeit der Richter in der Bibel, wo Simson und Gideon und all diese Richter waren, Deborah und Barak und wie sie alle auch hießen. Weißt du, da heißt es, und jeder tat, wie er es für richtig hielt. Es mag schlecht sein und negativ, dass jeder so tut, wie es richtig ist. Aber ich glaube, wir werden in der Endzeit genauso dahin kommen müssen, wie in der Richterzeit war, dass du rausfinden musst, was ist richtig und was ist falsch. Und du musst selber erkennen. Der Herr muss dir selbst die Anleitung geben, die Inspiration geben, die Anweisung geben. Und dann musst du die Bibel zur Hand nehmen und studieren. Und dir muss der Herr das Wort offenbaren. Ihr werdet Ede werden, heißt es in der Bibel einmal von Jesus. Ob die Lehre von mir ist oder von wem auch immer, vom Antichristen. Weißt du, der Antichrist wird mitmischen. Und zwar schön und fleißig. Der wird Zeichen und Wunder geschehen lassen, da sogar Feuer vom Himmel fällt. Du musst vorstellen, wie beim Elia. Großes Gott, schrien die Leute. Und der Antichrist wird das auch vollbringen. Das, was Gott kann, kann der Teufel auch. Und versucht es wenigstens zu machen. Und wo Gott eine Kirche baut, baut der Teufel daneben eine Kapelle. So ist es. Lebe unter der Inspiration Gottes. Wir haben einen mächtigen Gott. Und den sollten wir kennen. Wer ist das? Wie sieht er aus? Wie arbeitet dieser mächtige Gott? Wir sind herausgefordert, und die besondere Offenbarung zu suchen. In der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, im Neuen Testament, da ist die Offenbarung abgeschlossen gewesen. Und da steht, wer was dazu tut oder was wegnimmt. Dem wird Gott was dazu tun von den Plagen, die in diesem Buch geschrieben steht, ganz besonders in der Offenbarung. Oder dem wird Gott was wegnehmen vom Baum des Lebens. Es ist so wichtig, dass wir ja in der Offenbarung Gottes sind. Herr, zeig mir, ist das wirklich wahr? Stimmt das? Wir müssen selber den Heiligen Geist fragen. Heiliger Geist, erklär mir, lass mich wissen. Gott ist in Jesus erschienen. Und diese Jesus-Offenbarung ist mit der Apokalypse abgeschlossen. Es gibt keine extra Offenbarung über Jesus. Du kannst nur vom Heiligen Geist in die Tiefe hineingeführt werden. Nicht, dass du jetzt noch was Neues. Die 18 Jahre, wo Jesus, die 18 verborgenen Jahre Jesu, was er da gemacht hat bei Josef und zu Hause, oder die 30 Jahre, wo er noch nicht Messias war und nicht Rabbi war und nicht gelehrt hat, was hat er da getan? Da gibt es so viele Leute, die fantasieren. Und wir sollen aufhören, Fantasien nachlaufen, sondern wir haben das Wort, niemand darf was dazu tun, niemand darf das wegnehmen. Was Gott will, dass du weißt, ist es schon offenbart. Tut mir leid, aber so ist es. Und jetzt haben wir die Verantwortung, die Wahrheit zu erkennen, die Wahrheit weiter zu predigen, die Wahrheit auszuleben. Jetzt haben wir die Verantwortung, nachdem wir es hier geschrieben steht, Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, Altes und Neues Testament, nicht nur das Alte Testament, das Gesetz und die Tora, nein, wie das Alte und Neue Testament sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Sie haben Moses und die Propheten. Und das Neue Testament ist das prophetische Buch. Und Petrus schreibt, ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, wie auf einem Stern, einer Verheißung, wie auf ein Licht und danach folgt. Deshalb, wir müssen das Wort Gottes selbst prüfen, jeder Einzelne für sich. Und sie taten, wie es ihnen offenbart wurde, wie sie erkannt haben, wie sie wussten, wie sie verstanden. Und ich darf niemanden zwingen und sagen, mach das so und so. Der Einzelne muss verstehen und muss selbst ein Aha-Erlebnis haben. In Hesekiel Kapitel 3, Vers 17, ich muss ein bisschen so ausholen, da heißt es, du Menschenkind, ich bestelle dich zum Wächter, der die Israeliten vor den drohenden Gefahr warnen soll. Wenn du die Botschaft von mir vernimmst, musst du sie weiter sagen, sie warnen, damit sie wissen, was auf sie zukommt. Weißt du, Gott will uns inspirieren und wir müssen wissen, was auf uns zukommt und wir müssen die Leute warnen. Und das tue ich hier auch in der Gemeinde, wenn Gott mir etwas zeigt, was offenbart, dann ermutige ich die Geschwister, mach das so und mach das so. Machen musst du das selber nachher. Ich mache das nicht für dich. Ich gehe nicht für dich einkaufen und Wasservorrat besorgen oder was weiß ich, dein Geld in Sicherheit bringen. Das musst du schon selber tun. Aber ich kann dir sagen, das hat der Herr mir gezeigt und das ist mir wichtig. So, du sollst warnen. Wenn du die Botschaft von mir vernimmst, musst du es sie weitersagen. Wir haben eine Verantwortung, das, was Gott uns offenbart, weiterzugeben. Nicht für uns zu behalten. Ich werde morgen noch darüber mehr sagen, aber heute auch so ein paar Gedanken. Wir sind beauftragt, das, was wir bekommen, weitergeben, dann kommt wieder was Frisches. Gott zeigt dir was und du gibst jemand weiter, erzählst wieder weiter, kriegst was Frisches. So baust du einfach auf die Offenbarung. Offenbarung beginnt irgendwo ganz klein, als irgendeine kleine Funzel, irgendein kleines Licht in weiter Ferne. Und je mehr du das anguckst, je mehr du das betrachtest, desto größer wird die Offenbarung. Du Menschenkind, du bist verantwortlich zu warnen und weiter zu sagen, weiterzugeben. Hesekiel 33, Vers 1. Kannst du andere Verse noch lesen. Aber da heißt es, damit er in die Ferne spähe, der Wächter, der soll die drohende Gefahr erkennen und melden. Leute, es ist ernst. Der Herr kommt bald. Maranatha. Verstehst du? Er soll erkennen und die Leute warnen, damit hat er seine Pflicht erfüllt. Und ich habe auch meine Pflicht erfüllt, wenn ich euch warne. Deshalb predige ich Freitag, Samstag, Sonntag, Mittwoch und wann es immer auch sich möglich lässt. Eigentlich, mein Herz ist voll. Ich muss so vieles euch noch sagen. Ich bin noch nicht fertig mit meiner Botschaft. Weißt du, mir geht es wieder dem Apostel Paulus. Weißt du, ich habe euch ermahnt, ermutigt und das muss ich tun, denn der eine hört es, versteht es. Und dann muss man manchmal dreimal, viermal und manchmal muss man 100-mal das Gleiche sagen. Tut mir leid, aber es ist so. Und dann lese ich weiter, Hesekiel 33. Wer das Alarmsignal hört, sich aber nicht warnen lässt und deshalb umkommt, ist er selber schuld. Wer sich nicht warnen lässt, Geschwister, ist so wichtig, du solltest die Warnungen, die du hörst vom Wort Gottes, nicht nur, ach, liebe Heilandsleute, ihr seid so gesegnet, so wunderbar, der Herr ist mit euch. Aus USA schickt mir irgendjemand Prophetien und Botschaften und dann erzählt er, du wirst ein Auto haben, du kriegst ein Haus. Das habe ich alles schon, verstehst? Aber die prophezeien, weißt du, Dinge und du kriegst neue Partner und eine Partnerin. Weißt du, lauter Blödsinn. Das ist nicht, was Gott einem Propheten aufsagt. Der Prophet muss die Leute warnen, jetzt kommt das Gericht Gottes. Nicht nur Gnade, wunderbar. Weißt du, zuerst kommt Gericht und dann kommt erst Gnade. Und die Leute bringen alles durcheinander mit ihren Prophetien. Und dann, bitte ruf mich an, ich prophezeie für dich. Weißt du, das ist Wahrsagerei auf charismatischer, pfingstlicher Ebene. Aber wenn du das Alarmsignal hörst und dich warnen lässt und so weiter, dann kannst du deine Seele retten. Wie heißt es weiter hier, Hesekiel 33? Er ist gewarnt worden, aber er hat die Warnung in den Wind geschlagen. Hätte er sie ernst genommen, so wäre er noch am Leben geblieben. Aber du hast deine Pflicht getan, du hast deine Seele gerettet. Und in den letzten Tagen wird es viele falsche Propheten geben. Hier ist Christus, da ist Christus, dort ist Christus. Der ist überall. Nein, Jesus ist da, wo 230 in seinem Namen versammeln. In der kleinen Zelle. Große Ereignisse werfen große Schatten, riesige Schatten voraus. Die Plattform für den Antichristen bereitet sich vor. Und New Age und alles, was so auf dieser Ebene ist, Globalisierung, all das bereitet jetzt alles vor. Weißt du, die Leute konferieren und konferieren und konferieren und da passiert. Ob das hält oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber sie versuchen was zu bilden und sie arbeiten für den Antichristen. Alles wird staatlich gelenkt und kontrolliert. Wir spielen die heile Welt. Eine Welt, ein Traum, eine Vision. Wie heißt es in der Offenbarung 16, Vers 12 und 9, Vers 16? Da heißt es, der Weg der Könige vom Aufgang der Sonne wird vorbereitet. Ein Heer von 200 Millionen, Offenbarung 16, Vers 12 und 9, Vers 16. Ein Heer von 200 Millionen steht bereit. Das können die Chinesen sein, aber das müssen sie nicht unbedingt sein, die Moslems. 1,3 Milliarden Moslems stehen um Israel herum. Also es kann plötzlich irgendwas losgehen. Da muss nur irgendein Verrückter die Al-Aqsa-Moschee sprengen. Und schon haben wir den Teufel hier in dieser Welt. Und der Teufel wird losgelassen. Du sollst warnen. Es steht in der Bibel. Verstehst du, all diese Dinge passieren vor unseren Augen. Dass ein Kulturkampf, Religionskampf stattfindet. Islam und Christentum, Ost und West. Du sollst warnen. Leute, wir sitzen auf dem Vulkan. Vor Jahren, vielleicht habe ich die Vision noch irgendwo liegen. Ich habe es ausgedruckt, auch im Internet ist es, habe ich da veröffentlicht. Das ist ja schon 8 Jahre her oder noch mehr, hat Gott mir eine Vision gegeben. Da gab es die ISIS noch gar nicht. Da hat Gott mir gezeigt, mittendrin in der Wüste, Saudi-Arabien und dem Irak und so weiter, da spielt jemand mit Waffen und macht halt eine Zündung und plötzlich das ganze Lager wird in Luft gejagt und eine Kettenreaktion nach der anderen. Und was haben wir? Das ist genau das passiert durch die ISIS. Gott hat mir gezeigt. Deshalb, ich bin nicht entsetzt und nicht schockiert und nicht erstaunt. Diese Dinge wurden vorausgesagt. Gott hat mir das gezeigt. Ich habe euch gewarnt. Und jetzt haben wir den Salat. Jetzt haben wir. Und jetzt muss man die bekämpfen unbedingt. Die wird man nicht mehr los. Das breitet sich aus wie ein Steppenbrand. Geht es weiter. Und Gott hat mir gezeigt, vom Irak und vom Iran bis Ägypten und bis in die Türkei, dieses ganze Gebiet wird das in Flammen stehen, einschließlich Israel. Glauben wir, die Sache mit Israel ist noch nicht ausgestanden. Die werden alles dran setzen, sie werden die armen Juden ins Meer werfen wollen. Das, was die Politiker gepredigt haben, was gesät worden ist, das geht auf. Nach 30, 40 Jahren und vielleicht auch mehr. So, warne, ein Millionenheer, 200 Millionen, wer kann das sein? Chinesen haben so ein Heer in dieser Größe. Das sind auch über 1,3 Milliarden Leute. Wenn die einmal marschieren, die gelbe Gefahr, hat Bismarck mal gesprochen. Und die Chinesen sind nicht ohne, die ist die größte Wirtschaftsmacht zurzeit. Und ihre Wirtschaftsmacht ist stark, auch wenn sie ein bisschen stagniert, aber sie haben das fest im Griff. Also warne die Leute und wir werden gewarnt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir von der Inspiration leben und dass wir das prüfen. Auch das, was ich sage, musst du prüfen. Du musst prüfen, verhält sich so, ist das in der Bibel? Ich möchte dich ermutigen, die Bibel zu lesen und die Zeitung daneben oder das Internet. Einfach aufschlagen und du wirst merken, die Bibel erfüllt sich vor unseren Augen. Das Wort Gottes wird wahr und ist wahr. Hesekiel 33, Vers 8 noch. Matthäus, versäumst du sie zu warnen? Und so weiter. Und du warnst sie. Und das spreche ich zu mir selber. Als Pastor hat man eine große Verantwortung. Versäumst du zu warnen? Und er muss sterben, dieser Gottlose oder die anderen, die Mitläufer, was auch immer ist. Dann bist du dafür verantwortlich. Und ich ziehe dich zur Rechenschaft, wie für einen Mord. Verstehst du, musst dir vorstellen, ich werde von Gott angeklagt als Mörder, wenn ich die Leute nicht warne. Weißt du, man muss die Leute warnen. Nicht nur Gnade und Güte und Barmherzigkeit des Herrn, Halleluja. Nein, wir müssen den Leuten die Wahrheit sagen. Wir sitzen auf dem Vulkan und so sicher ist unsere Welt nicht. Guck mal, was in Köln Silvester passiert, das passiert in ganzem Land und kann überall passieren. Verstehst du, die Leute, die ich rief, die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Warum predige ich? Warum setze ich mich nicht zur Ruhe? Ich kann mich auch bequem hinsetzen und auf der Couch liegen, Füße hoch und einfach Fernseh gucken oder sonst was könnte ich machen. Nein, ich predige, weil mich das treibt und drängt. Ich muss es sagen. Weißt du, ich möchte nicht einmal vor Gott stehen und als Mörder angeklagt werden. Ich werde ihr Blut von deinen Händen fordern. Und ich will nicht, dass Gott von meinen Händen jemand fordert und sagt, warum hast du ihn nicht gewarnt? Warum hast du so schön geredet, nur süße Worte geraspelt? Warum hast du die Wahrheit nicht gesagt? Warum hast du sie nicht gewarnt? Ich versuche meinen Job zu machen. Mein Job ist Wächter. Wächter auf Sions Mauern. Ich stehe nicht auf Jerusalems Mauern, obwohl ich Jerusalem einmal fast umzingelt habe auf der Mauer. Ich bin, weil ich nur Spaß habe in meiner Freizeit, also in der freien Zeit, bin ich um Jerusalem rumgelaufen, soweit es möglich war. So, und ich war dort und ich weiß, man guckt runter, da sieht man diese Leute und jene Leute. Man kann sagen, du pass auf. So sicher ist es gar nicht. Wir tun so, es ist alles wunderbar. Unser Geld ist in Sicherheit. Unser Euro ist in Sicherheit. Oder Europa ist in Sicherheit. Die Bibel sagt uns klipp und klar, und das Reich wird uneins sein. Daniel hat es prophezeit von diesem Standbild von Nebukadnezars. Und das Reich wird uneins sein. Wir leben mittendrin. Und man glaubt das gar nicht, aber die sind uneins, die Europäer. 28 Nationen bis jetzt und jede Nation hat was anderes im Kopf. So, wir haben ein Amt, eine Aufgabe. Es passiert so viel Schreckliches. Und darum gehen die Menschen zugrunde, weil es keine Offenbarung mehr da ist, keine Inspiration mehr da ist. Jedes Mal, ich bereite mich jedes Mal auf eine Predigt und ich kann mich schon lange im Voraus, paar Wochen und Monate im Voraus vorbereiten. Ich gebe meine Themen an. Aber meistens passiert es immer an dem Tag und kurz vor der Versammlung. Wenn ich losfahre, kriege ich noch Impulse von Gott. Und diese Impulse versuche ich euch hier durch diese Andachten weiterzugeben. Weißt du, Menschen, die nicht auf die Offenbarung hören, die verschlafen den Tag X. Jesus kommt und sie sind nicht bereit. So, weiter im Hesekiel 33. Warnst du ihn aber und er hört nicht darauf. So wird er ebenfalls sterben, aber du hast dein Leben gerettet. Und genau das möchte ich. Ich möchte mein Leben retten. Ich möchte nicht vor die Hunde gehen. Ich will weitergeben das, was Gott mir gegeben hat, was Gott mir gezeigt hat. Ob die Leute glauben oder nicht, das ist nicht mein Problem. Verstehst du? Wer glaubt schon unsere Predigt? Steht schon in der Bibel, die Propheten. Wer glaubt schon die Predigt? Weißt du, da geht es oft hier rein und dort raus. Und ich möchte einfach Gottes Wort verkündigen und weiter sagen, ich kümmere mich nicht, was die anderen machen, die anderen Pastoren, anderen Prediger. Weißt du, ich mache das, was Gott mir aufgetragen hat. Einfach predige zur Zeit und zur Unzeit, gelegen und ungelegen. Das ist, was ich tun muss. Ob das Wetter gut ist oder das Wetter schlecht ist, ich predige, ziehe meine Predigt ab. Warum? Weil es mir wichtig ist. Ich habe es gesagt und irgendjemand hat es gehört. Und irgendjemand hat es verstanden. Und irgendjemand erzählt es weiter. Und das ist erstaunlich. Im Internet oder wo auch immer. Leute hören, Leute lesen. Und ich bin Gott dankbar fürs Internet. Auch wenn viel Mist dort ist. So, ich versuche nicht mit der Masse mitzugehen und mich der Masse anzupassen. Und den Leuten so nach dem Mund reden. Weißt du, damit man die Leute nicht verliert. Ich habe keine Angst, Leute zu verlieren. Und wenn die weggehen, kommen andere dafür. Das ist normal. Was glaubst du, was ich schon in den letzten 40, 50 Jahren gesehen habe? Wie viele Leute da gekommen sind und wie viele Leute gegangen sind? Und manchmal frage ich, wo sind sie? Und oft nach Jahren treffe ich sie irgendwo unterwegs. Und dann merke ich, wie Gott an ihnen gearbeitet hat. Du hast recht gehabt. Immer wieder höre ich von Leuten, du hast recht gehabt. Ich habe mal einen Artikel vor vielleicht 30 Jahren geschrieben und wollte publizieren in einer christlichen Zeitschrift und pfingstlichen Zeitschrift sogar, die Schere Arm und Reich, wir werden. Gott hat mir ein Bild gezeigt, ich bin in Paris, verstehst du, und wir essen mit unseren Kindern da am Straßenrestaurant und dann plötzlich kommen Leute, arabische Leute oder was weiß ich, wo die herkamen, wahrscheinlich aus Algerien, und die nehmen das Essen weg und hauen ab. Und ich schreie, halt! Und die Bedienung sagt, lass die in Ruhe. Das machen sie öfters hier. Verstehst du? Und dann haben sie, ich muss noch extra Essen bestellen. Und darauf hat Gott mich inspiriert, wir kommen in der Zeit, wo Armut überhand nehmen wird. Wo Flüchtlinge kommen werden. Das war vor 30 Jahren. Und weiß ich, die Schere Arm und Reich, die wird so auseinandergehen. Und dann hat die Zeitung mir, die christliche Zeitschrift, zurückgeschrieben, Bruder Matudis, das ist Fantasie, sowas wird es nicht geben, sowas gibt es nicht, dass die Schere Arm und Reich immer größer wird. Aber mittlerweile haben wir 62 reiche Männer in der Welt, denen alles andere gehört, was den Armen gehört, in der dritten Welt. Verstehst du, wir haben diese Schere Arm und Reich, wir haben auch bei uns, weißt du, wir sollen den Armen helfen, aber die Armen sind nicht nur die Flüchtlinge, die Armen, wir haben unter uns diese armen Leute. Leute, alte Omis, Rentner und so weiter, die nicht mehr auskommen. Weißt du, ich bin erstaunt manchmal, wie arme alte Frauchen da in die Mülleimer reinlangen und die Flaschen rausholen. Und dann die Flaschen abgeben, verstehst du, dass sie ein bisschen mehr einkaufen können. Nur nebenbei. Ich vergleiche mich auch nicht mit anderen. Ich habe Gott und mich selbst gefunden und ich weiß, ich diene dem Herrn und alles andere interessiert mich nicht. Denn ich muss Gott verantworten für das, was ich tue. Ich folge der Offenbarung Gottes. Ich mache das, wie der Apostel Paulus sagt, ich war nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung. Ich folge der Erkenntnis, was Gott mir schenkt. Und es kann sein, dass ich morgen wieder was anderes erkenne, was Gott mir wieder zeigt, wieder tiefer mich in diese Wahrheit hineinführt. Gott hat uns eine Botschaft auch hier in der Gemeinde anvertraut und die geben wir konsequent weiter. Wir haben eine Botschaft der Heilung auf der einen Seite. Gott will die Menschen wiederherstellen und zwar komplett Seele, Geist und Leib. Nicht nur den Leib. Nicht nur, dass du deinen Körper gebrauchst und Fußball wieder spielen kannst und tanzen gehen kannst. Nein, Gott will deinen Körper, deine Seele und deinen Geist wiederherstellen. Wir haben eine Botschaft der Ermutigung. Halt's aus, gib nicht auf. Lass dich in die Arme Gottes fallen. Gott hat alles unter Kontrolle. Wir haben eine Botschaft der Vergebung. Vergib und es wird dir vergeben. Segne und du wirst gesegnet. Eine Botschaft der inneren Heilung. Also wir haben nicht nur äußere Heilung, sondern nur, dass nur äußerlich Menschen geheilt werden. Uns geht es auch um die innere Heilung, um die innere Befreiung. So viele Leute sind verklemmt und wer nicht will, der bleibt auf der Strecke. Wer hört unsere Predigt? Wer glaubt es? Wir haben eine Botschaft vor der Ankunft des Herrn. Unser Herr Jesus wird bald wiederkommen. Und er steht vor der Tür. Deshalb, wir wollen uns bereit machen. Und wir haben eine Botschaft nach der Wiederkunft Jesu. Ein herrliches Leben, wunderbares Leben, das tausendjährige Reich, die herrliche Ewigkeit, das Leben danach, nach den Katastrophen, den Plan Gottes. Weißt du, ich möchte euch nicht nur erzählen, nur für dieses Leben. Das Evangelium ist nicht nur für dieses Leben. Das Evangelium ist für hier und für drüben. Für beides. Aber mehr für drüben wie hier. Und ich sage euch auch ein Geheimnis. Weißt du, für Gott gibt es keinen Raum und keine Zeit. Für Gott ist alles jetzt und hier und heute. Das ist für Gott. Deshalb, für Gott gibt es kein Diesseits und kein Jenseits. Für Gott ist alles Jenseits und alles Diesseits. Deshalb sagt er, ich bin der daseinende Gott. Und wenn du das begreifst, der Plan nach der Krise, der Plan nach den Stürmen, nach der Flut, nach der Katastrophe, auf dich erwartet etwas Wunderbares, die Hochzeit des Lammes. Und mit Jesus auf dem Triumphwagen zu sitzen, 1000 Jahre, stell mal vor, wir werden Siege feiern, wir werden die ganzen Länder durchziehen, die ganzen Planeten abklappern und da muss der Herr uns noch zeigen und. Ich habe eine Botschaft für morgen, aber ich bin so begeistert schon heute. Weißt du, diese Niederlagen, verarbeite deine Niederlagen. Die Israeliten, nachdem sie durchs Rote Meer durchgezogen sind und Jubel und so weiter, hat der Herr ihnen gesagt, und ihr geht wieder nochmals zurück zum Roten Meer. Ihr sollt sehen, was ich mit den Ägyptern getan habe. Ihre Leichen, ihre Reiter und ihre Wegen und wie das Meer sie rausgespült hat. Sie mussten sich nochmals anschauen. Und ich sage euch ein Geheimnis. Jesus wird wiederkommen und wir werden mit Jesus die ganzen Länder durchziehen und wir werden sehen, was der Herr alles getan hat. Wie der Herr uns gesegnet hat. So, wir stehen im Dienst Gottes. Wir sind Gott verpflichtet. Wir tun Gottes Arbeit und Gottes Werk. So, wir werden, deshalb ist so wichtig, von Gott geführt werden. Von Gott geführt werden. Von Gott geleitet werden. Immer wieder zu fragen, Herr, was ist dein Wille? Nicht, was ist mein Wille? So viele Christen leben ihren Dickkopf aus. Aber was ist der Wille Gottes, der Gedanke Gottes für unser Leben? Wir haben gute Verheißungen. Wir erleben die Gnade Gottes, wir werden von Gott getragen, das ist alles schön und gut, alles lieb. Und ich bin begeistert davon, wie Gott seine Kinder führt und leitet. Aber wir haben auch einen Auftrag. So, mein Thema ist, lebe nach der göttlichen Inspiration, nach göttlicher Anweisung. Wir leben in einer pluralistischen Zeit, da ist alles erlaubt, alles ist offen, alles kannst du machen, alles kannst du werden. Eine Zeit, wie sie noch nie war und nie sein wird wahrscheinlich, so viel gestaltete Zeit, eine freizügige Zeit. Du kannst heute reden, was du willst, die schalten dich ab, wenn es denen nicht passt, aber du kannst es machen, wo jeder macht, was er will, so wie in der Richterzeit, wie es war, wie es er für richtig hält. Aber jeder muss sich selbst verantworten. Was machst du mit dem Wort? Was machst du mit der Offenbarung? Was machst du mit der Erkenntnis? Was machst du mit deinen Schicksalsschlägen? Gott führt die Menschen durch Schicksalsschläge. Glaub mir das. Weil sie sonst anders nicht kapieren, nicht verstehen. Da kommt der Krebs und da kommt Tumor und da kommt die Krankheit und da kommt die Seuche, da kommen die Schwierigkeiten, da kommt die Panne, da kommt die Katastrophe. Und die Menschen sollen aufwachen. Aber ich, selbst beim lieben Gott wachen die nicht auf. In der Offenbarung lese ich, und die Leute taten nicht Buße. Ihre Zunge vertrocknete ihnen. Verstehst du? Die Geschwüre, sie waren voller Geschwüre, 7 Monate lang, steht in der Bibel, in der Apokalypse. Aber sie taten nicht Bußes. Im Gegenteil, sie wurden noch zorniger, noch wütender, noch ärgerlicher, noch verklemmter. So, wir leben in dieser Zeit. Da ist alles da. Da hast du so viel Informationen. Und doch ist der Mensch orientierungslos, hat keine Orientierung. Der merkt es nicht, verstehst du, was ist an der Zeit. Der weiß nicht, wie spät es an der Welt nur Gottes ist. Lebe nach der Inspiration, nach der Offenbarung. Wenn du nicht die richtige Information hast, weißt du, den falschen Sender eingeschaltet hast, falsches Programm, falsche Quellen, was zapfst du an? Wer informiert dich? Frag dich selber, wo kommen meine Informationen her? Und ich möchte euch einen Tipp geben, die besten Informationen kommen, wenn du im Gebet vor Gott liegst. Verstehst du, ob du jetzt schläfst, im Bett liegst und träumst oder vor deinem Bett kniest und betest, da kriegst du die besten Informationen über dein Leben. Wenn du die Bibel aufschlägst und ein Vers liest und dann die Augen zumachst und dann kriegst du göttliche Visionen. Du musst nicht ins Internet und du musst nicht das und jenes anschalten und gucken, um dabei zu sein. Und du musst auch nicht alles wissen. Wenn du die richtige Information hast, wirst du nicht verführt, wirst du nicht verdorben. Kommst nicht unter die Räder, aber wenn du die falsche Information hast, weißt du, dann wirst du verführt, verblendet. Und auf der anderen Seite, weißt du, wir sind so freizügig in unserer Gesellschaft, wir können alles uns leisten, gibt es wieder Zwänge. Und die Zwänge sind auch da, nicht nur Sachzwänge. Seit 1960 haben wir im Duden ein neues Wort, Sachzwänge. Aber wir haben Zwänge durch die Medien, durch die Massen, durch die Öffentlichkeit, dass wir gezwungen sind, du bist nicht mehr in, wenn du bestimmte Dinge nicht mitmachst und bestimmte Dinge nicht hast, bist nicht mehr in. Wenn du nicht die Inspiration hast, dann wirst du dich von den Massen verführen und leiden lassen und wirst plattgewalzt und fortgerissen. Verstehst du, Ich werde nie vergessen, als hier sich die Mauer öffnete, meine Kinder sind nicht nach Hause gekommen, haben gesagt, das gibt's doch nicht. Warum? Die wurden einfach mitgeschoben. U-Bahn runter, U-Bahn rauf. Die konnten gar nicht weiter. Die wurden mitgeschoben. Weißt du, die Zeit wird kommen, wo du einfach mitgeschoben wirst. Und du kannst nicht mehr aussteigen. Du willst aussteigen und du kannst nicht auf die Seite. Du wirst mitgerissen, verführt von der Masse. Und der Antichrist wird so raffiniert auftreten, dass, wenn es möglich, sogar die Gläubige verführt werden. Steht in der Bibel. Hat der Heiland gesagt. Er schlägt nicht, aber das ist so. Wie lebt man in einer pluralistischen Welt, in einer gottlosen Welt? Wie führt man da ein gottgefälliges Leben, ein gesundes Leben, ein normales Leben? Heutzutage weißt du nicht einmal, was du essen sollst. Das ist verseucht und das ist verseucht und da sind so viele Gifte drin und da ist so viel Gifte drin. Ja, was soll ich jetzt noch essen, liebe Leute? Und selbst wenn du Gemüse isst, dieses falsch aufgezogen, da stehst du mit Düngemittel und da wunderst dich, oder dann die Tiere sind mit Fischmehl gefüttert und wunderst dich, warum dein Fleisch nach Fisch schmeckt. Ja, alles nur, es geht alles nur um Kapital. Gibt es noch reine Speise? Gibt es noch reines Leben? Wie lebt man in so einer Welt? In der Bibel haben wir vor der Sintflut jemand, der Henoch, der wandelte mit Gott. Und der konnte damals zu einer Zeit ohne den Heiligen Geist, ohne der Bibel, ohne Neuem Testament, ohne Gottes Offenbarung, der wandelte mit Gott. Und das kann man. Du kannst in einer antichristlichen, in einer verdorbenen Welt trotzdem mit Gott wandeln, wenn du dich an den Herrn hältst. Und er wurde nicht mehr gefunden. Er hat es auch nicht mehr nötig gehabt, das zu erscheinen. Der wollte auch gar nicht. Der war so mit Gott verbunden. Der hat sich bei Gott aufgelöst, meines Erachtens. Was weiß ich. Wie lebt man ein Leben in der Gegenwart Gottes, in ein geheiligtes Leben, ein gereinigtes Leben? Wie lebt man unter der Inspiration Gottes? Ich möchte, dass du Daniel 3 aufschlägst oder liest, wenigstens nachguckst. Und während ich mich vor Jahren auf dieses Thema vorbereitete, Daniel 3, sprach Gott zu mir, und der Herr hat zu mir eine ganz klare Botschaft gegeben, und diese Botschaft möchte ich hier an dieser Stelle weitergeben. Lebe ein Leben der Inspiration Gottes, unter der Leitung Gottes, unter der Salbung Gottes, unter dem Segen Gottes. Und der Herr hat zu mir gesagt, sag's den Leuten, meine Kinder, jetzt kommt die Zeit, wo auf eure Standhaftigkeit ankommt. Es kommt auf unsere Standhaftigkeit an. So wie bei diesen drei Jünglingen, stehe fest, unerschütterlich. Und das kannst du nur, wenn du deinen Gott sehr gut kennst. Wenn du vorher nicht von der Speise des Königs gegessen hast. Und dann hat der Herr mir weiter gesagt, werdet auch ihr so stehen wie diese drei meiner Zeugen? Wirst du auch so stehen wie diese drei Männer? Die ganze Welt fällt nieder und betet da das Standbild des Nebukadnezars an, aber diese drei bleiben stehen, die gucken in der Luft. Verstehst du? Und die werden verhaftet, die werden vorgeführt. Noch einmal, der Ofen wird siebenmal heißer gemacht. Werdet ihr die Feuerprobe bestehen, hat mich der Herr gefragt. Und diese Frage stelle ich hier weiter, für alle, die das hörten. Seid ihr so fest und unerschütterlich wie jene? Werdet ihr auch so sich zu mir bekennen wie die drei Jünglinge? Einfach, wir werden unsere Knie nicht beugen. Nebukadnezar, schönen Gruß, aber wir werden es nicht, wir lieben dich, du bist nett und gut, aber wir werden es nicht machen. Der Herr hat mich gefragt, und ich soll die Leute fragen, seid auch ihr für diese Prüfungszeit jetzt schon gerüstet und vorbereitet? Seid ihr vorbereitet? Wenn alle niederfallen auf ihre Angesichter und den Antichristen, falschen Propheten und den Drachen anbeten, seid ihr vorbereitet? Was werdet ihr tun, wenn ihr an der Reihe seid? Fragt die Leute. Das hat der Herr zu mir gesagt. Fragt die Leute, was werdet ihr tun? Habt ihr genügend Widerstandskraft in euch? Genügend Heiligen Geist? Habt ihr gelernt, unter meiner Anleitung zu leben? Diese Botschaft hat Gott mir aufs Herz gelegt. Die wiederhole ich jetzt nur. Also, kannst du Gott dienen ohne Vorbeter? Kannst du Gott loben und preisen ohne Vorsänger? Kannst du Gott Jesus nachfolgen, dem Heiligen Geist nachfolgen ohne Vorbilder? Ganz allein auf einsamen Posten irgendwo, wo du stehst, in der Prärie, zu Hause da? Kannst du in Verantwortung vor Gott leben? Weißt du schon, was du tun sollst? Ich bleibe stehen, ich bleibe stehen, ich bleibe stehen, ich bleibe stehen. Verstehst du? Und du weißt, die Wetzen schon das Messer. Die schüren das Feuer. Was wirst du tun, wenn du siehst, Krisen kommen auf dich zu? Wirst du weglaufen, alles hinschmeißen, dich aufhängen, zum Fenster rausspringen? Inspirativ leben heißt göttliche Lösungen suchen. Göttliche Lösungen suchen. Wir werden einer schlimmen Zeit entgegengehen. Leute, lasst euch sagen, die werden den Tod suchen und den Tod nicht mehr finden. Die werden suchen, wie kann er mich umbringen? Verstehst du, wer hat mir so ein Gemisch, kann mir so ein Gemisch geben, dass ich sanft einschlafe, friedlich einschlafe? Euthanasie. Sie werden den Tod suchen und nicht mehr finden. Leute werden 120, 130 Jahre alt. Wir werden immer älter. Haben wir gelernt, auf die Stimme Gottes zu hören? Meine Schafe hören meine Stimme. Hören wir das, was er uns sagt? In der Bibel lese ich immer wieder von David, der Junge gefällt mir. Er hat immer den Herrn befragt. Er hat immer den Herrn befragt. Und er gehorchte den Anweisungen Gottes. Wenn Gott sagt, bleib stehen, dann blieb er stehen. Und wenn Gott sagte, umgehe deine Feinde, dann ist er, hat sie umgangen. Wenn er gesagt hat, warte, bis die Blätter rauschen, dann hat er gewartet. Er ging oft gegen seine Meinung. Und Brüder und Schwestern, wenn Gott zu uns redet, wenn Gott uns führt, wenn der Heilige Geist über unser Leben ist, dann wird es oft, sehr oft gegen unsere Meinung gehen. Gegen den Strich. Verstehst du? Da werden die Haare hochstehen. Gegen den Strich wird es gehen. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Gedankenwege. Jesus sagt, wer liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Das sind nicht die 10 Gebote, vergiss es. Jesus hat die 10 Gebote nicht gesagt, dass ihr die halten sollt, sondern er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Ich gebe euch ein neues Gebot. Und er gibt 2 Gebote oder eigentlich ein Gebot, aber der ist so verpackt, da sind alle Gebote und alle Gesetze und alles drin. Moses und die Propheten. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und alles, was in dir ist und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann hast du alles erfüllt. Ich gebe euch ein neues Gebot, das Gebot der Liebe. Weißt du, fang an, nach der göttlichen Inspiration zu leben. Fang an, dein Herz von Liebe beseelen und erfüllt sein. Die Liebe zu Gott. Aus Liebe zu Jesus werde ich das nicht machen. Verstehst du? Aus Liebe zu Jesus werde ich nicht dorthin gehen. Aus Liebe zu Jesus werde ich mit diesen Leuten keinen Pakt schließen. Aus Liebe zu Jesus. Weißt du, du sollst den Herrn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Das heißt sehr viel. Ich werde nicht niederfallen und diesen Marduk-Gott anbeten. Oder welchen Gott auch immer. Liebe nach der göttlichen Inspiration, was er euch sagt. Verstehst du? Nicht, was der Pastor dir sagt. Du musst auch lernen, unabhängig vom Pastor zu leben. Klingt komisch und hart, was ich sage. Weißt du, die Pastoren verzapfen auch manchmal sehr viel. Und so viele Pastoren, ich bin manchmal erschüttert. Weißt du, die reden den Leuten nach Mund, den Politikern nach Mund. Wenn ich so irgendwo, wenn irgendwas ist, dann höre ich von der evangelischen Kirche der Oberste und von der katholischen Kirche der Oberste. Verstehst du, die reden den nach dem Mund. Sind nur Plapperer. Einfach Papageien, religiöse Papageien, tut mir leid. Aber sie sagen nicht, was der Herr sagt. Und manchmal muss man sagen, du, das ist nichts, was der Politiker macht. Und wenn ich die Bibel lese, die meisten Propheten haben gegen den König geweissagt. Die meisten Propheten gegen den König. Die haben nicht mitgemacht mit den Politikern, mit den Königen damals. So. Lebe nach dem, was der Geist den Gemeinden sagt. Es ist erstaunlich. 7-mal heißt es in der Offenbarung, wer Ohren hat zu hören. Aber die meisten haben wahrscheinlich keine Ohren. Sind amputiert oder abgeschlagen schon. Oder verstopft. So, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Weißt du, das gilt für Gläubige, nicht für die Weltmenschen, für die Heiden. Das gilt für Gläubige, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dann liest du, weißt du, das ist manchmal sind nette Sachen, aber Gott hat zu jeder Gemeinde, fast zu jeder Gemeinde, außer Philadelphia, Gott hat fast zu jeder Gemeinde was zu sagen gehabt. Und die anderen, die haben genug Probleme gehabt, die haben genug Kämpfe gehabt. Und weil du mein Wort bewahrt hast, werde ich dich auch bewahren vor der großen Trübsal. Weißt du, die haben Kämpfe gehabt. Wenn du in den Kämpfen stehst, dann brauchst du nicht noch Ermahnung. Das reicht schon, was du da durchmachst. Das ist genug. Gott segne dich. So, in den Sendschreiben, das sind die Inspirationen, Das sind die Botschaften, die wir tun sollten. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was hier drin in den Sendscheiben steht, in Kapitel 2 und 3 der Offenbarung. Viele leben unter einer Selbsttäuschung. Tut mir leid. Sie glauben und nehmen an und so weiter. Das ist okay. Das akzeptiere ich. Ich bin einverstanden. Sie geben sogar dem lieben Gott recht. Und dann halten sich für geistlich. Gott hat zu mir geredet. Lob und Dank. Halleluja. Ich habe eine Vision, eine Offenbarung. Sie kennen den Willen Gottes. Aber etwas fehlt. Sie erfüllen nicht den Willen Gottes. Sie kennen den Willen Gottes, sie hören den Willen Gottes, sie verstehen den Willen Gottes, sie reden über den Willen Gottes, aber sie tun das nicht. Und Glaube ohne Werke ist tot an sich selbst. Sie sind nicht Täter des Wortes, sie sind nur Theoretiker. Theoretiker. Weißt du, mitten in einer Botschaft fragte ein Prediger einmal seine Zuhörer: Gemeinde, was für ein Eingangslied haben wir gesungen? Niemand wusste es. Dann fragt er, Geschwister, was für ein Bibeltext wurde in der Einleitung gelesen? Niemand wusste mehr. Also die Gemeinde gefragt hat, Test, man sollte die Leute testen. Weißt du, das ist normal. Er fragte dann die Gemeinde, was für Abkündigungen oder ja, was für Ansagen wurden da gemacht in der Gemeinde? Keiner wusste es. Ich habe das selber erlebt, ich komme aus irgendwo anders, da fand ein Gottesdienst in der Kirche drüben statt und da komme ich raus, da kommt eine Frau mir entgegen, die habe ich gar nicht gekannt. Wie war der Gottesdienst, frage ich. Wunderbar, wunderbar. Habe ich gesagt, was hat er gepredigt? Herrlich war das. Das heißt, die konnten mir nicht sagen, was gepredigt worden ist. Kommt aber aus dem Gottesdienst. Herrlich war das. Und dieser Pastor hier fragt weiter. Was wurde dort gesagt? Keiner wusste genau, was da, konnte sich nicht mehr erinnern. Und das sind nur 30, 40 Minuten. Du sagst, das gibt's nicht, doch. Die meisten Menschen spielen Versammlung. Spielen Gemeinde, spielen Kirche, spielen Religion. Weißt du, dieser geistliche Selbstbetrug war wunderbar, herrlich. Oh, bin gesegnet worden. Und dann geht man eingeseift nach Hause. Matthäus 7, Vers 21, Vers 23. Lies mal, was der Herr Jesus sagt. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich des Himmels kommen, sondern der, der den Willen meines Vaters tut, der im Himmel ist. Weißt du, nicht nur der hört und Herr, Herr sagt. Viele werden an jedem Tage zu mir sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen Zeichen und Wunder gewirkt. Und dann werde ich ihnen bekehren und sagen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Schrecklich, schrecklich. Weißt du, effektives Bibelstudium, Leben nach der Inspiration Gottes ist mein Thema. Effektives, erfolgreiches, sinnvolles Bibelstudium besteht aus drei Hauptfragen. Was sagt die Bibel? Nummer eins. Was bedeutet das? Nummer zwei. Und dann Nummer drei, die wichtigste Frage, wie kann ich das auf mein Leben anwenden? Wie kann ich das anwenden? Weißt du, das sind Gedanken, zum Beispiel der Herr ist mein Hirte. Wie kann ich das auf mein Leben anwenden? Wie kann der Herr mich führen? Indem ich dem Herrn nachfolge, konsequent. So, Erkenntnis, Wissen oder Inspiration ohne Anwendung ist nutzlos für die Katz. Wenn du das nicht anwendest und nicht gebrauchst, in Josua Kapitel 1, Vers 8 und hier rum von Vers 5 bis Vers 9 eigentlich, aber Vers 8 greife ich raus, da sagt der Herr zum Josua: Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen und damit darauf achten, nach all dem zu handeln. Nicht nur zu hören und nachzudenken, meditieren, so in der stillen Zeit da verdauen. Nein, du sollst danach handeln, was darin geschrieben ist. Und dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Wenn du nicht handelst, Blödsinn. Purer Blödsinn, Zeitverschwendung. Deshalb nachdenken, nachsinnen und fragen, wie kann ich das jetzt anwenden? Wie kann ich das praktisch umsetzen? Das, was ich gehört habe. Im Psalm 32, Vers 6 und folgende Verse hat David hier gesagt, David sagt, jeder, der in Not gerät, der soll beten. Jeder, der Schwierigkeit hat, der soll beten. Und der Psalm ist bei mir überschrieben, die Freude über die Vergebung. Jeder, der in Not geriet, der soll beten. Und die Frage ist, hast du alles vergeben? Und du kannst erst dann richtig beten, wenn du alles vergeben hast. Deshalb heißt es in der Bibel, Jesus erzählt das, sagst du, wenn du ein Opfer bringst und wenn du mit Gott beten und reden möchtest, dann versöhn dich zuerst einmal, wenn du merkst, da ist irgendetwas im Raum. Dann geh hin und bring es in Ordnung. Freuen dürfen sich alle. Und jeder, denen Gott das Unrecht vergeben hat, denen sie vergeben haben, freuen dürfen sich alle. Weißt du, du fragst dich manchmal, warum bricht die Freude nicht in mir? Weißt du, die anderen jubeln und jauchzen und singen und preisen den Herrn und sind glücklich und happy und denen geht's vorwärts und ich trete auf der Stelle und nicht einmal das. Freuen dürfen sich alle, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet, denen er ihr Versagen nicht anrechnet. Das ist alles im Psalm 32. Denen, zu denen der Herr gut ist, die spüren, der Herr ist gut, der Herr hat mich lieb. Freuen dürfen sich alle, die Gott als seinen Freund haben und als Freund nennen. Jeder darf sich freuen, der Gott persönlich kennt, der Zutritt zum Herrn hat, der in der Schule des Herrn ist. Jeder darf sich freuen, oh, ich darf von Gott lernen. Verstehst du, ich darf in der Schule. Und es gibt so viele Leute, vor allem jetzt diese Flüchtlinge hier. Verstehst du, die gehen schon 1-2 Jahre die Kinder nicht mehr in der Schule, weil sie keine Möglichkeit mehr haben. Verstehst du, und so viele Christen hätten die Möglichkeit, in die Schule zu gehen. Und die gehen doch nicht. Die gehen lieber Geld verdienen. Freuen darf sich jeder, der in seiner Not zu ihm beten darf. Wenn die Not ihn bedrängt, wenn die Flut wie Hochwasser hochsteigt und ihn verschlingen möchte, der darf beten. Wie wende ich das an, indem ich gleich sofort auf die Stelle auf die Knie gehe und sage, lieber Gott, hilf mir. Bei dir finde ich Schutz, sagt der David, Psalm 32. Du hältst die Not von mir fern, so dass ich über die Rettung jubeln kann. Vers 8. Der Herr hat mir geantwortet, ich sage dir, was du tun sollst und zeige dir den richtigen Weg. Weißt du, zuerst einmal, wenn du vom Herrn kommst und mit dem Herrn redest, Gemeinschaft mit Gott hast, dann beginnt der Herr dir den Weg zu zeigen. Plötzlich merkst du, das ist so, jetzt gehe ich rechts und links. Und dann heißt es weiter, dann zeige ich dir den Weg, den du gehen sollst. Ich lasse dich nicht aus den Augen. Ich sage dir, was du zu tun hast. Inspirativ leben. Aber zuerst einmal musst du die Freude am Herrn haben und deine Lust am Herrn haben. Weißt du, dann erst, wenn Gott dein Berater ist und vor allem, er fängt zuerst mal persönlich an. Weißt du, ich habe eine Botschaft und diese Botschaft ist, du musst Gott persönlich erleben. Alles andere ist umsonst. Weißt du, nur von Hören und Sagen und das, wenn du anderen das erzählst, zuerst mal musst du selbst gepackt sein. Zuerst musst du selbst brennen, dann kannst du das andere anzünden. Zuerst muss sich bei dir was verändern. Zuerst musst du selbst die Anweisungen Gottes befolgen für dein persönliches Leben. Und dann geht es weiter hier im Psalm 32, ein ganz toller Psalm. Herr, mein Gott, du kennst meine Feinde. Du kennst meine Widersacher. Du kennst ihre Schwachstellen. Du kennst meine Feinde. Ja, nicht du. Du musst nicht spionieren. Weißt du, Gott kennt deine Feinde, deine Widersacher. Er weiß, wie man sie ganz schnell zu Fall bringt. Und wahre Gläubige sollen dem Herrn überlassen, wie man die Feinde, die Widersacher, deine Bedränger, deine Verfolger zu Fall bringt. Weißt du, wie man mit ihnen fertig wird, was ihre Schwachstelle ist. Herr, du kennst meine Feinde. Und im Angesicht meiner Feinde deckst du den Tisch, Psalm 23. Gott zeigt David, wie er seine Feinde am schnellsten los wird. Halleluja. Weißt du, wer sie abhängt? Wer ihnen entwischen kann? Und wie sie von ihm ablassen, wenn er das und das tut? Wir sollen seinen Rat befolgen. Ist so wichtig, dass du Gottes Rat befolgst und dass du die Schwachstellen deines Feindes kennst durch den Herrn. Und musst nicht groß kennen, du musst nur deinen Schleuder drehen und dann im richtigen Augenblick loslassen, mit dem richtigen Schwung. So mit voller Elan. Ich denke, Kinder Gottes sollen nicht so groß dirigieren. Ich muss jetzt diesen Steinchen genau an die Schläfe bringen. Nein, der lässt los und plötzlich geht dieser Schuss durch. In aller Liebe. So wird man mit seinem Goliath los. Wir sollen Gottes Rat folgen. In der Bibel haben wir eine interessante Geschichte, die Geburt von Simson. Weißt du, 40 Jahre lang haben die Philister beherrschen das Land, kontrollieren das Land. Und da ist dieser Manach aus dem Stamm Dan. Seine Frau ist kinderlos. Wir brauchen die Führung Gottes. Und da kriegt der Mann und die Frau einen Besuch vom Himmel. Der Engel sagte der Frau, du hast bisher keine Kinder bekommen, aber jetzt wirst du schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Trink deshalb kein Wein und noch Bier und gib Acht, dass du keine unreinen Speisen isst. Eine Zeit, wo jeder tat, was er wollte. Weißt du, Gott, der Engel sprach zu dieser Frau, pass auf, sei vorsichtig, denn der Sohn, den du zur Welt bringen wirst, soll von seiner Geburt an Gott geweiht sein, dieser Simson. Seine Haare dürfen nie abgeschnitten werden. Mit ihm beginnt dann diese Befreiung Israels. Gott macht etwas Großes in Israel. Vers 8, wenn ich dann dort weiterlese, da betet dieser Mann, ach Herr, lass doch den Mann nochmals kommen. Weißt du, noch einmal möchte ich hören, weil wir haben nicht so genau aufgepasst. Weißt du, der denkt, seine Frau hat geschlafen. Verstehst du? Der hat es vergessen. Lass den Mann nochmals kommen. Er soll uns genau sagen, was wir mit dem Kind anfangen sollen, was er machen soll, was angekündigt ist. Und hör mal, und Gott erhörte seine Bitte. Wenn du betest, wird Gott deine Bitte erhören. Und der Engel kam noch einmal zu der Frau, als sie gerade allein auf dem Feld war. Und sie lief schnell zu ihrem Mann und sagte, komm schnell, der Mann, der damals zu mir kam und mir das alles sagte, und so war es wieder da. Und er kam und fragte, wenn deine Ankündigung eingetroffen ist, wie sollen wir mit dem Kind verfahren, was sollen wir machen? Bitte Gott, und du wirst Inspiration bekommen, was du machen sollst. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, steht in der Bibel. Es ist Wort Gottes. Was darf ich tun? Was muss ich tun? Was darf ich nicht tun? Und wie kriegt man Rat? Weißt, lass den Mann nochmals kommen. Lass den Pastor nochmals predigen. Das gleiche Thema. Ich habe es nicht verstanden. Lass das noch einmal in die Tiefe gehen. Oder erkläre mir das nochmals, lieber Gott, auf eine andere Art und Weise. Weißt du, der Herr muss dein Berater sein. Sitze nicht da, wo die Spötter sitzen, wo die Gottlosen sitzen, wo die Zweifler sitzen, sondern der Herr auf dem freien Feld, wo keiner weit und breit ist, da kommt der Mann. Ich will ein paar Gedanken sagen. Die Erziehung deiner Kinder darfst du nicht dem Staat und der Kirche überlassen. Es ist die Sache der Eltern, die Erziehung der Kinder. Es ist nicht die Sache der Schule, auch nicht Sache der Gemeinde. Das, was du versagst und vermasselst, das kann die Gemeinde nicht wieder gut machen, das kann der Staat nicht mehr wieder gut machen. Das Elternhaus ist verantwortlich. Es ist die Sache von Vater und Mutter. Aber weißt du, der Staat versucht reinzugreifen. Es gibt das alte Sprichwort, die Hand, die die Wege schaukelt, schaukelt die Welt. Deshalb ist die Mutter so wichtig. Deshalb sind die Eltern so wichtig. Wir sollten für die Eltern beten. Die haben keine leichte Aufgabe, Kinder großzuziehen in dieser Welt. Eltern sind zur Gestaltung dieser Welt da. Sie gestalten das Leben. Diese Kinder, diese Babys von heute, werden übermorgen die Welt regieren. Und weil die Familien kaputt sind, wir sollen beten. Und Gott bitten, Herr, gib uns vernünftige Familien, gesunde Familien, heile Familien, weil sich niemand mehr um die Familien kümmert. Weißt du, die Familien sind so überfordert. Die müssen nach Wohnung gucken, nach Arbeit gucken, die müssen Geld verdienen, die müssen Kinder großziehen, die müssen das und dies, jenes tun. Aber wir haben ganz klare Anleitung vom Herrn. Und wir sollten auch hier in dem Familienbereich, in unserem familiären Bereich, unserem Leben fragen, Herr, was ist dein Wille? Mit der Familie, mit meiner Familie, mit deiner Familie. Gott, wenn Gott einen rettet, rettet du immer eine ganze Familie. Du und dein ganzes Haus. Und wir müssen wieder Familien in den Vordergrund setzen und stellen. Die meisten Leute haben keine Familie. Heute rief mich jemand an und sagt, ich weiß gar nicht, wie ich beerdigt werde. Über 80 jemand. Verstehst du, was muss ich alles machen, damit ich eine gute Beerdigung habe? Da habe ich gesagt, hast du keinen Bruder, auch keine Schwester? Doch, der wohnt sogar hier in Berlin. Ja, aber wir haben keine Beziehung, keinen Kontakt miteinander. Schöne Brüder, schöne Schwester. Weißt du, Leute haben keinen Kontakt miteinander und die wundern sich, warum werde ich nicht gesegnet, warum werde ich nicht geheilt, warum geht in meinem Leben, diese Person kommt ab und zu mal hier in den Gottesdienst, verstehst du? Warum passiert das und das nicht? Ich kann dir sagen, deine Familie ist kaputt. Und wenn deine Familie kaputt ist, dein Rücken kaputt, sind deine Gelenke kaputt. Weißt du, Gott will Familien retten und wir sollten für unsere Familien beten. Und wir sollten die Familien lieben, auch wenn die komisch waren. Ja, das ist da und da mal was passiert. Weißt du, das ist keine Vergebung. Und wir wundern uns dann, wenn Gicht und Arthrose und Rheuma und all diese Dinge in einem Menschenleben drin stecken. Unversöhnlichkeit. Wir sollten inspirativ leben, nicht nur Heiland rede, Heiland rede. Nein, der Heiland hat schon geredet. Das muss nun umgesetzt werden. Frage nicht immer, was kann mir der liebe Gott tun, sondern frage, was will der Herr, dass ich tue? Was kann ich für den Herrn tun? Frage, was soll ich geben? Weißt du, und dann ist, diese Person ist noch so geizig, ich kenne das zufällig. Weißt du, wenn es um Missionsopfer geht und was weiß ich, weil wir sonntags zwei Opfer aufnehmen, kommt sie sonntags schon gar nicht, weil wir zweimal Opfer aufnehmen. Weißt du, einmal für die Gemeinde und dann die zweite Meile. Und Gott will gerade die zweite Meile segnen. Aber wir verstehen es nicht. Und weil man das Wort Gottes nicht versteht und das Wort Gottes nicht erkennt, deshalb wird man nicht gesegnet. Da kannst du viel beten. Deshalb beten und arbeiten gehört zusammen. Weißt du, wenn du betest, musst du anfangen zu tun, das, was er dir im Gebet sagt. Und die Schwester, die lebt auch noch von dieser Person. Verstehst du, aber mit der habe ich auch keinen Kontakt. Ja, mit wem hat sie denn Kontakt? 8 Kinder sind es gewesen. Verstehst du? Und es kommt aus einer großen Familie. Frag dich. Wie sieht es mit meinen Verhältnissen, in meinen Beziehungen zu meinem Mann, zu meiner Frau, zu meinen Kindern, zu meinem Ex-Mann, meiner Ex-Frau? Was auch immer ist. Weißt du, wir müssen die Menschen wieder im Vordergrund setzen. Die Liebe. Egal, was für Rasse er ist, egal, ob er geradlinig in meiner Verwandtschaft ist oder nicht, verstehst du, spielt jetzt keine Rolle. Es ist ein Mensch. Jeder, der mündig ist, der sein Leben lebt, ist ein Mensch. Und wir haben eine Verantwortung für die Menschen. Jetzt bist du hier am Leben. Jetzt hast du noch Gelegenheit mitzuwirken und an dem Heil der Menschen dich zu beteiligen. Heile Beziehungen aufzubauen. Und ich sage euch ein Geheimnis, das ist meine persönliche Feststellung, das ist auch die Seelsorge, die ich mache. Ich fummel nicht rum, sondern ich sage, Leute, bring die Dinge in Ordnung, bring deine Familie in Ordnung, bring deine Beziehungen in Ordnung, bring deine Kontakte in Ordnung, bring deine, ja, auch mit Kollegen und Kolleginnen. Du kannst wie vieles nicht. Wenn dein Mensch keinen Frieden haben will, wirst du den Frieden nicht schaffen, aber es soll nicht an dir liegen. Die Bibel sagt, so vieles an euch liegt. So vieles an euch liegt. Du versuchst dein Möglichstes, du versuchst dreimal, solltest auf jeden Fall probieren, das erste Mal zählt sowieso nicht und so weiter, aber das dritte Mal, dann solltest du probieren, nochmals probieren, nur noch einen Anlauf nehmen, vielleicht schenkt Gott Gnade, verstehst du? Und vielleicht passiert was. Und wenn man schon das Alter hat, mit alle über 80 schon, oder an die 80, wir werden beschenkt. Ich sage dir ein Geheimnis. Lebe inspirativ. Weißt du, ich kann dir sagen, Glaube an den Herrn Jesus Christus, ja. Aber was ist Glaube überhaupt? Wie sieht Glaube praktisch aus? Fang an, jemanden zu beschenken. Du bist beschenkt worden. Gott hat dir deine Sünden vergeben, geben, krön dich mit Gnade und schenkt dir voll ein. Und jetzt fang an, großzügig zu sein. Zu allen Menschen, mit denen du begegnest. Weißt du, wir werden befreit, wenn wir anfangen, andere den Knoten aufzumachen. Fang an zu dienen, da wo du stehst, wo du bist. Uns wird gedient, wenn wir anfangen, anderen zu dienen. Warte nicht, dass dir jemand was tut. Du kriegst höchstens Ohrfeigen. Aber fang an zu dienen. Tu was. Was Nettes, was Gutes. Werd vielleicht schaffen, vielleicht schaffe ich es auch nicht heute, alles ein paar Sachen zu sagen. Wir werden gesegnet, wenn wir andere segnen. Was ist Segen? Gutes wünschen. Zum Geburtstag gratulieren. Zum Namenstag gratulieren. Zum Hochzeitstag gratulieren. Was weiß ich, sowas, welche Anlässe. Verstehst du, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, herzliche Grüße. Einfach Gutes wünschen, nett sein. Wir werden geführt, wenn wir andere anführen und leiten und ermutigen. Wir werden belehrt, wenn wir anfangen, andere zu lehren. Du musst nicht sagen, komm her zu mir, ich belehre dich. Einfach durch dein Leben vorleben. Dein Leben spricht mehr als Millionen von Worte. Wir werden informiert, wenn wir andere informieren. Deshalb von dem Wächter, was ich in Hesekiel 33 gelesen habe. Weißt du, wenn du andere warnst, wenn du genau hinguckst, du wirst noch mehr sehen, du wirst noch mehr Informationen kriegen. Informier. Bei mir geht es so, je mehr ich weggebe, desto mehr bekomme ich vom lieben Gott. Ob es geistlich ist, finanziell ist oder wie auch immer ist, versuch großzügig zu sein. Wenn du kleinkariert bist, kann Gott dich nicht segnen. Werde großzügig. Wir werden gewarnt, um andere zu warnen. Hesekiel 33. Wir sind Wächter und wir haben eine Verantwortung. Und wenn wir das nicht tun, meine Lieben, weißt du, dann wird Gott uns zur Rechenschaft ziehen. Und jeder von uns hat Nachbarn. Auf der anderen Flussseite, verstehst du, der Nachbar, die Nachbarin. Wir werden ermutigt, wenn wir andere ermutigen. Weißt du, da siehst du jemanden vielleicht, der traurig ist, niedergeschlagen ist, mutlos ist, geweint hat. Ermutige. Wir werden gestärkt, wenn wir andere stärken. Nicht nur, wenn wir beten, nur für mich und bigottisch werden. Weißt du, das bringt uns nichts, dieses bigottische Christentum. Wir werden gesegnet. Fang an, andere Menschen zu lieben. Ja, ich mag die Menschen nicht, die sind so komisch, die stinken nach Knoblauch. Verstehst du? Weißt du, oder was weiß ich? Vergiss es. Weißt du, wenn du anfängst, die Menschen zu lieben, wirst du erfinderisch sein. Wirst du kreativ werden. Deine Fantasie wird beflügelt. Du wirst Ideen bekommen, was du tun kannst. Du bekommst Einfälle. Weißt du, ich sage das nur. Aber fang an, etwas zu tun. Und nicht nur, ja, ich glaube an Jesus. Der Teufel glaubt auch an Jesus. Er kennt Jesus sehr gut. Weißt du, versuch Menschen zu lieben. Der Teufel liebt nicht die Menschen. Und dann, wenn du die Menschen anfängst zu lieben, entdeckst du deine Möglichkeiten, was du alles kannst. In 2. Korinther Kapitel 6, Vers 10, Paulus sagt uns was Praktisches. Er sagt, wir sind als die Armen, aber wir machen doch viele reich. Du musst kein Millionär sein, um Menschen glücklich zu machen. Wir sind arm, aber wir machen viele reich. Wir sind als die, die nichts haben, und wir haben doch alles. Wir haben Jesus im Herzen, wir haben den Heiligen Geist, wir haben die Bibel, wir haben die Gemeinde, wir haben Pastor, wir haben dies, wir haben Brüder und Schwestern. Wir sollen uns verschenken. Du bist erst ein Segen für die Welt, wenn du Liebe hast. Ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vor dem Teufel, vergiss es. Das funktioniert nicht. Ja, in aller Liebe. Das sind nur fromme Sprüche. Aber wenn du die Menschen liebst, dann nimmst du umarm und drückst und küsst womöglich noch. Ja. Frag die Nachbarsfamilie, ob sie irgendwo Hilfe brauchen. Du liebst die Menschen. Ein Leuchtturm leuchtet in seiner Nähe am hellsten. Und dann erst vielleicht in weiter Ferne, Afrika und Asien. Aber wir würden gerne für China was Großes in China tun und was Großes da in, was weiß ich, in Sibirien anstellen oder was Großes in Afrika anstellen. Tu mal zuerst mal vor deiner Haustür. Da ist noch genug zu tun. Wir Christen beweihräuchern uns gegenseitig. Da schießt und verkehrt einer den anderen. Das ist gar nichts. Wenn ich die Christenheit angucke, weißt du, wenn du anguckst, wo kommen die Leute her? Die kommen, sind gestohlene Schafe alles. Von woanders, irgendwo, aber sind nicht aus der Welt, aus der Nacht und Finsternis. Wir haben bei uns genauso viel Not wie woanders auf der Welt. Hier ist auch Krieg, Spannung, Auseinandersetzung. Ich komme noch zu einem Punkt. Jesus sagt, wer solch ein Kind, kleines Kind, Jesus hat einfach ein wildfremdes Kind genommen, komm her, Bub, und stellt es in ihre Mitte und sagt, wer solch ein Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Du möchtest Jesus aufnehmen, musst nicht die Hand strecken. Wenn du Jesus aufnehmen willst, nimm ein Kind auf. Nimm eine Oma auf. Nimm ein Opa auf. Ja, wir sind nicht verwandt. Verstehst du, wenn du schon mit deinen eigenen Geschwistern nicht zurechtkommst, wie willst du dann mit der Welt zurechtkommen? Nur in aller Liebe. Ich sage euch die Wahrheit, was los ist in dieser Welt. Vielleicht wohnt in deiner Nachbarschaft eine alte Oma. Der könntest du was vorlesen. So ein Märchen. Nicht aus der Bibel. Die wird es nicht wollen. Aber vielleicht später liest du aus der Bibel mal was vor. Aber so ein Märchen. Lies mal der Omi was vor. Vielleicht bringst du einen Kuchen ihr vorbei. Und sagst, du, hör mal, das hat mir so gut geschmeckt. Ich habe gedacht, ich will ihnen was Gutes tun. Die Welt braucht wieder ein paar Engel. Die Welt ist voller Teufel und Dämonen. Glaub mir das. Weißt du, wir brauchen wieder Engel, die was Gutes vollbringen und Liebe zeigen. Engel sind nicht beflügelte Wesen. Die Engel sind in Jeanshosen. Ja, ganz praktisch. Im Blaumann vielleicht. Vielleicht sagst du, du darf ich das bei dir reparieren? Oder irgendwas. Versuch einmal, den Menschen Liebe zu zeigen. Ein bisschen Sonnenschein zu bringen, nur für ein paar Minuten. Ich habe eine liebe Schwester in Heilbronn gehabt. Weißt du, die kommt und jammert, Pastor, bet mit mir, ich bin so einsam, keiner kommt zu mir, keiner besucht mich, keiner versteht mich, keiner kümmert sich um mich, der hat nur gejammert. Ich habe gesagt, Schwester, was kannst du gut? Als mein Alfred damals noch lebte, habe ich Kuchen gebacken. Ich habe gesagt, was für einen Kuchen hast du gebacken? Karottenkuchen, das werde ich nie vergessen. Ich habe gesagt, hör mal, ich bete für dich, aber jetzt gehst du nach Hause und backst Karottenkuchen und dann ladest du ein paar Leute hier aus der Gemeinde oder wo auch immer aus deiner Nachbarschaft, ladest mal ein paar Leute zum Karottenkuchen essen. Die kennen Karottenkuchen gar nicht, verstehst du jetzt? Sie sollen was Neues entdecken, neue Rezepte. Der hat eingeladen, da kamen drei Leute, glaube ich, und die war so begeistert, die haben den Kuchen, Schwester, kannst du uns dieses Rezept geben für diesen Karottenkuchen? Und dann, ja, und dann, was passiert ist, sie hat später in ihrem Haus, in ihrer Wohnung, sie wohnt ein bisschen abseits, hat sie sogar Hausbibelkreis angefangen. Sie hat den Karottenkuchen und andere Kuchen nachher gebacken, Pflaumenkuchen, Apfelkuchen, Apfelstrudel, was die Schwaben alle so backen. Und sie hat damit Türen aufgetan. Und ihr Haus war voll. Und die Leute haben erzählt, die Schwester, glaube ich, Maya hieß sie, Schwester Maya, die kann ganz toll Karottenkuchen backen. Sie ist eine tolle Backfrau. Ja. Und die waren begeistert. In der Gemeinde hat sich rumgesprochen. Kannst du mir auch das Rezept von deinem Karottenkuchen geben? Lass uns anfangen, mal was zu tun. Praktisch werden. Betbrüder und Betschwestern haben wir genug. Die Kirchen sind voll davon. Weißt du, die stehen für jede Morgenmesse und jede Abendmesse vorbeikommen. Aber was wir brauchen, sind Menschen, die Täter sind. Täter des Wortes. So, bring ein bisschen Sonnenschein. Fang an, unter der Anleitung Gottes was zu tun. Du musst nicht Karottenkuchen jetzt anfangen zu backen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich weiß, Karotten und dann ein bisschen mischen und dann wirst du schon dort kommen und kannst im Internet nachgucken, wie man das macht vielleicht. So, aber mir ist egal. Aber lass dich von Gott inspirieren. Lass dich von Gott inspirieren. Bete. Verstehst du? Lass dich von Gott inspirieren. Frag Gott, was kann ich gut tun? Was liegt mir? Wo habe ich Spaß? Weißt du, fang an, etwas zu tun. Fang an, anderen Menschen zu dienen. Oder einen Brief zu schreiben. Wann hast du zum letzten Mal einen Brief geschrieben? Mit deiner Handschrift. Oder jemanden anzurufen. Verstehst du? Heute kannst du endlos Flatrate telefonieren. Das geht nicht mehr. Verstehst du? Wir sollten anrufen. Du, wie geht's dir? Was machst du? Ich habe von dir schon lange nicht mehr gehört. Was glaubst du, wie die Leute hochgehen, wenn du sie anrufst? Überrasch sie mit einem Besuch. Plötzlich stehst du vor der Tür mit einem Sträußchen. Du, ich wollte dich mal besuchen, habe dich schon lange nicht mehr gesehen. Was machst du, wie treibst du? Die Adresse habe ich zufällig gefunden in meinem Adressbuch. Bring einen Stück Kuchen vorbei. Frag jemand, wie geht es dir? Und dann hör jemand zu, dass er dir erklären kann, wie es ihm geht. Nicht nur Hallo, God bless you. Amerikanisch, nein. Frag. Geh vielleicht mit jemandem spazieren. Häng dich irgendwo ein und sag, du, wir gehen mal ein bisschen spazieren, Omi oder Opa. Vielleicht ein Gedanke. Du, es gibt so viele Mütter, alleinerziehende Mütter, auch in unserer Gesellschaft, in deiner Umgebung, in deiner Nachbarschaft. Ich will praktisches Christentum heute ein bisschen bringen. Weißt du, inspirativ leben, was das alles auch heißt. Weißt du, da gibt es Mütter, die können nicht raus, weil sie allein sind, sie haben niemanden. Spiel mal einen Babysitter, damit die mal zum Friseur gehen kann oder sonst irgendwas tun kann, die Mutti. Und sag, mach du, was du willst, gehst ins Café mal, vergnüg dich mal, ich pass mal auf dein Kind auf. Und du wirst sehen, da entstehen Freundschaft. Und ich glaube, eins, echte, wahre Evangelisation ist Freundschaftsevangelisation. Mit Freunde umzugehen, Freunde schaffen. Wir müssen zuerst mal Freunde schaffen. Bevor wir anfangen zu missionieren, und ich warne euch, hört auf zu missionieren, mit dem Holzhammer die Leute zu bekehren. Lebt ihnen vor, was Jesus ist. So Babysitter machen. Oder sagt, Omi, ich begleite dich zum Arzt. Oder auch Opa kann es sein. Oder jemanden im Krankenhaus besuchen. Ergreife du die Initiative. Lass dir vom Heiligen Geist zeigen. Du hörst jetzt diese Predigt. Was machst du damit? Verstehst du? Dann frage ich vielleicht, was hast du gehört? Ja gut, hat er gepredigt, wunderbar, der war sehr praktisch. Ja? geh auf jemanden zu. Gestern habe ich euch gesagt, weißt du, stell dich mal dumm und frag, wo ist der Leopoldplatz? Und dann werden die Leute schon im Gespräch, die stehen auf dem Leopoldplatz und kannst fragen, können Sie mir sagen, wo ist die Nazareth-Kirchstraße 51? Stell dich mal, wir sollen nicht immer so kompliziert sein. Weißt du, du solltest Leuten begegnen, wo es ihnen schlecht geht. Und in dieser Welt geht es den Leuten schlecht, glaub mir das. Und geh den Leuten nach, die Not haben in deiner Nachbarschaft, die sich zurückgezogen haben, die schon lange die Tür nicht mehr aufmachen, die schon gar nicht mehr auf die Straße gehen. Solche Leute, solche einsame Leute, klingeln mal an der Tür und sag, du, Entschuldigung, ich wollte Sie mal besuchen. Nicht nur, ich bin ein Christ. Nein, bring Kuchen mit oder was weiß ich. Ergreife deine Berufung, tu etwas. Weißt, wenn dein Herz voll Liebe ist, und das ist, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und deinen ganzen Gemütskräften, und dann deinen Nächsten wie dich selbst. Du kannst Gott nicht lieben, selbst wenn du 10-mal willst, wenn du deinen Nächsten nicht liebst. Du brauchst Gott nicht lieben, das wirst du nicht schaffen. Fang an, deinen Nächsten zu lieben. Und fang an, auf deinen Nächsten zuzugehen, als wenn du auf Gott zugehen würdest. Inspirativ leben, göttlich leben. Hier, einfach lebe nach göttlicher Inspiration. Und das ist, was Jesus uns gelehrt hat, meine lieben Brüder und Schwestern. Lass die Leute dein gutes Leben sehen, deine guten Werke sehen, damit sie den Vater im Himmel preisen. Weißt du, dass sie Gott danken und sagen, Mensch, guck mal, die eigentlich, ich habe keinen Menschen, der sich um mich kümmert, aber die kümmert sich um mich oder die kümmern sich um mich. Lass die Leute sehen, dass du nett bist, freundlich bist, dass du nicht heuchlerisch bist. Weißt du, ich muss was tun. Nein, wenn du was tun musst, lass es bleiben am besten. Das ist gar nichts. Weißt du, zuerst mal, du musst die Menschen lieben. Deine Nächsten. Nicht nur sagen, ich gehe in die Versammlung wie die Levit und der Priester. Nein, du gehst jetzt, besuchst die Leute in ihren Bedrängnissen. Was ist der wahre und vernünftige Gottesdienst? Lies mal im Römerbrief. Die Witwen und die Waisen in ihrer Trübsal zu besuchen. Nicht beten und nicht Halleluja sagen und nicht da stundenlang eine Predigt zuhören. Der wahre Gottesdienst ist, die Witwen und Waisen in ihrer Trübsal zu besuchen. Guck die Leute, wo Trübsal ist. Lebe unter der Geistesleitung, der Inspiration und Salbung Gottes. Schließe Menschenherzen für Gott auf. Weißt du, dass sie begeistert sind? Für Gott. Dass sie Freude über Gott bekommen. Begeistere andere Menschen für Gott. Dann wirst du selbst begeistert werden. Weißt du, begeistert nicht mit Worten und sonst was. Nein, mit deinem Leben, mit deiner Hingabe, mit deiner Treue. Dann nimmst du Putzlappen und fängst an zu putzen, aufzuräumen, zu Hause. Verstehst du? Da gibt es manche richtige Messes. Verstehst du? Dann entmistest du die ganze Wohnung zuerst einmal. Das ist auch ein Gottesdienst, jemandem zu helfen, die Wohnung aufzuräumen und wieder mal an Wasser, Oberwasser zu bekommen. Begeistert die Menschen mit dir selbst, mit deinen Händen, mit deinen Füßen, mit deiner Stimme, mit guten, ermutigenden Worten. Hör ihnen zu. Die Welt wartet auf solche Menschen, die ihre Glieder gebrauchen. Begebt eure Leiber als lebendiges Opfer für den Herrn. Sagt nicht, die sind so verschlossen, die wollen von Christus nichts hören, die sind Moslems. Ihr sagt, manche Moslems ist viel näher dem Himmel als manche fromme Christ und Katholik oder was weiß ich, Protestant oder Freikirchen oder Charismatiker. Weißt du, sag nicht, die Leute sind komisch. Du musst sie fragen, warum sind sie komisch? Weil sie niemand liebt. Weißt du, sie sind verletzt, abgelehnt von zu Hause, von Eltern und. Die haben die Hölle durchgemacht. Frag dich, warum sind sie so? Und dann bekommst du eine Liebe, eine Barmherzigkeit. Die Barmherzigen werden Barmherzigkeit erlangen, steht in der Bibel. Findet die Niedergeschlagenen, frag, was sie so bedrückt, wo ist das Steinchen im Schuh? Sorge dich um ihre Seele. Weißt du, Seelsorge ist, ja, so, dass bei einer da dem anderen was erzählt hat von Jesus. Fromme brauchen keine Seelsorge, die sollen im Gottesdienst gehen, da kriegen sie genug Seelsorge. Aber Seelsorge ist, dass du dich um die Seele der Verlorenen kümmerst. Und denen erzählst, wie Jesus wirklich ist, was Jesus wirklich kann. Und erzähl doch nicht, leb vor. Die Leute gucken dir genau zu, wir sind ein lesbarer Brief, gelesen von jedermann. Weißt du, Es gibt genug Menschen um dich herum, die deine Nächsten sind. Nicht nur die Verwandten. Fang irgendwo an, um die Ecke. Es können Kollegen und Kolleginnen sein, vielleicht können deine Freunde sein, die Freunde von früher, deine Saufkumpanen. Ja, geh doch zu denen hin. Verstehst, hab keine Angst, in die Kneipe zu gehen. Weißt du, ich bin Pastor, ich möchte dich fernhalten von solchen Sachen. Aber wenn du jemanden erreichen kannst für eine Seele, dann kannst du 1000 Meilen gehen. Und geh hin und sag du, hör mal, ich möchte mal mit dir Bierchen trinken. Solltest du nicht als Christ, aber du darfst es machen, wenn es um Seelen geht. Verstehst du, wenn es um verlorene Menschen geht, weil du anders dich erreichst als dort. Geh auf die Menschen zu, lauf vor denen nicht weg, sie beißen nicht. Weißt du, gewinn sie als Freunde, nicht als Feinde, deine Widersacher. Denk, deine Widersacher, das sollten deine besten Freunde eines Tages werden. Krempel sie um, verändere sie. Warum sind sie so böse? Weil sie keine Ahnung haben, weil der Teufel sie reitet. Aber nimm ihnen den Teufel weg. Dann sind sie wieder in Ordnung und okay, diesen bösen Geist. Ihr sollt Dämonen vertreiben. Und da musst du nicht warten, dass die Leute in die Versammlung kommen. Du gehst auf die Leute zu und treibst die Dämonen aus. Du redest den Teufel ihnen raus und erzählst was Positives. Du bist gar nicht so schlecht, wie die dich darstellen als Verbrecher, als Sekte oder was sonst auch. Zeig ihnen, dass du mit beiden Beinen auf dieser Welt bist und ein Realist bist und voll im Leben bist und das Leben gestaltest. Auch du hast Schwierigkeiten. Weißt du, du musst nicht von oben herabreden, sondern von unten holt man die Leute ab. Von unten. Von unten. Erzähl den Leuten, dass auch du Probleme hast und du bist so dankbar, dass man für dich gebetet hat. Und dann fragst du, Frau Meier, darf ich für sie beten? Wenn sie sagt, nein, dann betest nicht. Dann sagst du, ich denke so im Stillen an sie. Mensch bleibt Mensch. Interessiere dich nicht da, welche Religion er ist und wo er herkommt, was er gerade seine Geschichte ist. Du musst nicht immer geradlinig mit irgendjemandem verwandt sein. Nein, wir sind alles verwandt miteinander. Wir kommen alle von Adam und Eva. Die meisten wollen es nicht wahrhaben. Die denken, sie stammen vom Affen ab. Verstehst du? Deshalb sind sie so komisch. Weißt du, du musst nur deine Augen aufmachen und du wirst sehen. Du wirst sehen. Lass einfach, ja, geh mit offenen Augen durchs Leben und ohne Vorurteile. Das ist ein Verbrecher. Du glaubst, weißt du, auch die Verbrecher haben ein Herz. Auch die Verbrecher wissen, was Liebe ist. Auch die Verbrecher. Kinder Gottes, schauen weg von diesen oberflächlichen Dingen. Weißt du, schau weg, was die Geschichte war. Trenn ihn von der Sünde und nimm den Sünder an, so wie Jesus die Sünde angenommen hat. Lebe unter Anleitung des Heiligen Geistes. In der Bibel haben wir eine schöne Geschichte, da ist der Philippus, der steht mittendrin in einer Erweckung, einer gesegneten Situation und plötzlich spricht der Heilige Geist, Philippus, ich habe Arbeit für dich. Ja, Herr, ich gehe. Wo? Auf der Straße nach Gaza, auf dieser einsamen Autobahn. Weißt du, das war als Anhalter missionieren. Anhalter, fang an als Anhalter. Und dann, da kommt so ein großer Konvoi da, so ein riesiger Wagen da. Und dann läuft er hinter dem Wagen her, weil sowieso schon weinend kein Wagen vorbeigekommen ist. Dann läuft er hinter dem Wagen her und er hört das sogar, der aus der Bibel liest. Und dann sagt er, entschuldigen Sie, Herr, verstehen Sie auch, was Sie lesen? Da sagt er, wie soll ich verstehen, wenn mich niemand anleitet, ich bin sowieso fremder Finanzminister von der Königin Kandace. Das könnte Herr Schäuble sein. Ja, Finanzminister. Und der hält sich an den Wagen und er führt ihn zum Herrn. Und da muss man nicht mehr viel sagen. Da kommen sie an eine Wasserpfütze vorbei und dann sagt der Kämmerer, was hindert mich das Wasser, dass ich mich taufen lasse? Du siehst, der Heilige Geist arbeitet weiter. Wir müssen nur bezeugen, überzeugen, dass du der Heilige Geist. Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, aus allen Gemütskräften. Bring den Menschen Hoffnung. Zeig ihnen, wie Gott wirklich ist. Dass Gott nicht die Person ansieht, die Rasse ansieht, das Volk ansieht. Gott liebt alle Menschen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Lebe ihnen Liebe vor. Darf ich das ihnen erklären? Ja, bitte. Du musst dich nicht ausnützen lassen. Ich möchte noch etwas sagen. Weißt du, manche sind Schmarotzer. von diesen Leuten. Und die nutzen einen ganz schön aus. Und nehmen aus, wenn die merken, dass du hilfsbereit bist, dass du gerne hilfst, verstehst, dann nützen sie dich aus. Du musst selbst entscheiden, was du willst und nicht, wie weit du gehen willst und nicht. Du darfst dich nicht ausnützen lassen, Bruder und Schwester. Aber du sollst Liebe haben und den Menschen zeigen, wie es weitergeht. Die Liebe muss dich antreiben. Nicht irgendwas anderes, Mitleid oder sonst was. Nein, die Liebe Gottes. Gott liebt die Menschen und du kannst manchmal nur ein Stück weit begleiten. Du kannst nicht alles, den ganzen Heilsweg den Menschen beibringen. Vielleicht kannst du nur ein Stück weit begleiten. Der eine pflanzt, der andere begießt, der andere jätet und so weiter. Und Wachstum und Gedeihen, das gibt der liebe Gott. Verstehen wir uns? Die Liebe muss uns motivieren, bestimmen und anspornen und so weiter. Das kann die Liebe. Und wir sollten nicht aus fleischlichem Drang, weißt du, ich muss jetzt helfen, der liebe Gott will es. Nein, der will es gar nicht. Du kannst Armen helfen, wenn du willst, wenn du nicht willst, kannst du bleiben lassen. Steht in der Bibel. Weißt du, wir sind keine Humanisten und keine Sozialisten. Wir müssen es nicht. Aber die Liebe zeigt uns, hier ist Not am Mann. Hier, die Mutter und so weiter. Dieser Mann auch sagt zu seiner Frau, wenn, der Engel muss wiederkommen. Verstehst du? Und du hast vielleicht in deinem Leben irgendwo eine Situation gehabt, Herr, wenn du willst, dass ich dem helfe, bring uns irgendwie zusammen. Dass es zusammenrempelt, zusammen irgendwie zusammenstoßt, plötzlich stehen wir auf der Straße und beide begegnen sich. Ja, lass es, Herr, gib eine Gelegenheit, der soll wiederkommen. Weißt du, du sollst vom Herrn ein Zeichen erbitten, dass du da in Kontakt kommst. Du bist zur Unterhaltung der Leute da. Hör mir zu, was ich dir sage. Zur Unterhaltung der Leute. Ich bin zur Unterhaltung der Leute. Ich unterhalte euch jetzt gerade in ein paar Minuten. Und ich erzähle euch. Weißt du, überlass die ganze Unterhaltung nicht den Medien und dem Teufel und sonst was. Unterhalte du die Leute. Und sie plauderten an allen Ecken und Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen. Markus 16. Der Herr, du musst nur plaudern. So um die Ecke in der Snackbar. Einfach plaudern. Einfach erzählen. Haben Sie schon gehört? Weißt du, vielleicht ist ja eine Nachricht, dass was Schreckliches passiert. Und dann musst du fragen, haben Sie schon gehört? Und dieser Mann nach hier fragt, Frau, was soll man jetzt mit dem Kind machen? Was soll man machen? Frag den Herrn und der Herr wird dir schon Wege. Der Herr wird zeigen, der Herr wird dich nicht in Unwissenheit lassen. So, tausch dich mit den Leuten aus, teil dich ein bisschen mit, erzähl von dir, von deinen Sorgen, dann werden sie sich auch öffnen. Wenn du dich öffnest, öffnen sich die Leute. Wenn du nur die Heilige oder den Heiligen spielst, vergiss es, die werden nicht mitmachen. Die werden blockiert sein. Also mit so Frommen wollen wir nichts zu tun haben. Ich auch nicht. Ich will auch nichts. Sondern ich will mit ehrlichen Menschen zu tun, mit aufrichtigen Menschen, die mit beiden Beinen in dieser Welt stehen. Du sollst ein Blitzableiter sein für diese Menschen, wo die mal ihr Herz ausschütten, wo die sich mal ausweinen können. Das sollte so ein göttlicher Kummerkasten sein. Ein Ohr, in das man jammern kann. Ja, in aller Liebe. Ein Seelsorger. Ja, bin ich meines Bruders Hüter. Doch, du bist verantwortlich. Ich habe euch vorgelesen, Hesekiel 33, lies mal. Wenn du warnst, okay. Wenn es hört, oh Halleluja. Wenn es nicht hört, es ist ein Bier. Gott hat dich erlöst, damit du anderen Menschen das Leben versüßt und nicht versalzt und versauerst. Deshalb bist du erlöst, um das Leben der Leute zu versüßen, ihnen das Leben zu erleichtern, die Lasten abzunehmen, ihren Kummer zu mindern. Wenn du die Menschen liebst, wirst du so viel zu tun haben, dass du wirst nicht fertig. Du wirst nicht fertig damit. Weißt du, da kommen wie immer neue Sachen. Da musst du sagen, lieber Gott, hilf mir, dass ich in richtiger Dosierung und Priorität mein Leben gestalte. Lebe nach göttlicher Inspiration, nach göttlicher Motivation. Wenn du das tust, dann wirst du dich selbst nicht profilieren, aber du wirst selbst viel schneller heilen. Verstehst du? Komm nicht gleich zu der Heilung, ich will geheilt werden. Nein, heile andere. Ja, ihre Verletzungen, nimm sie auf dir. Jesus hat unsere Krankheiten auf sich genommen. Weißt du, was das bedeutet? Identifiziere dich mit diesen Leuten, verstehe, was es bedeutet, Brustkrebs zu haben oder was bedeutet, Tumor zu haben oder sonst was oder behindert zu sein. Identifiziere und so weiter. Und du wirst geheiligt dabei. Du wirst ruhiger und stiller und da wirst du merken, was das Leben wirklich ist. Und du wirst wertvoller. Weißt du, wenn du das tust, anfängst für andere zu leben, wie heißt es in meiner Bibel einmal, wer der Größte unter euch ist, das sei euer aller Diener. Matthäus 23, Vers 11. Also wir wollen immer ganz groß rauskommen. Willst du dich profilieren? Du musst nicht auf einer Plattform stehen und als Superstar spielen oder im Fernseher. Nein, fang an zu dienen. Werde ein gesundes Glied, funktionsfähiges Glied am Leibe Jesu und in der Gesellschaft. Nicht nur am Leibe Jesu. Das ist zu wenig. Jesus ist mehr als nur der Leib, die Gemeinde. Gewiss, das ist es. Der Bruder, die Schwester kommt zuerst, aber wir sind Teil der Gesellschaft. Wir sind Salz der Welt, nicht der Salz der Gemeinde. Wir sind Salz der Welt und Licht der Welt. Das sind wir für die ganze Welt. Da, wo wir stehen, das ist unsere Welt. Gesunde Organe funktionieren, sie tun etwas. Das Salz, selbst das kleinste Körnlein Salz, hält vor Fäulnis auf. Bewahrt andere vor Verderben. Du siehst, da rennt jemand ins Verderben. Der rennt von Problem zu Problem, der schlittert, da geht Auto denen kaputt, da verliert er die Arbeit, da körperlich, verstehst du, leidet unter Depression. Versuch den Leuten zuzugehen. Nicht, dass du sie ermahnst und sagst, mein Lieber, das tun die anderen schon genug. Und er hat genug Ermahnung. Der braucht nicht deine Ermahnung. Der weiß, dass es ihm dreckig geht. Aber bewahre andere vor Verzweiflung, vor Kummer, vor Ruin, vor dem totalen Zusammenbruch. Hilf, sagt, wissen Sie, Sie haben niemand, aber ich stehe zu Ihnen, so gut ich kann. Ich kann nicht über meinen Schatten springen, aber ich helfe Ihnen. Wenn Sie Hilfe brauchen, rufen Sie mich an. Lass dich von Gott für andere gebrauchen. Weißt du, wenn du von Gott dorthin geführt wirst, da wirst du nicht fehl am Platz sein, da wirst du keinen Leerlauf haben, da wirst du deinen Platz finden und die Leute werden so dankbar sein, die werden dir die Hände ablecken. Glaub mir das. Setz dich für Menschen ein. Und was du für einen Menschen getan hast, hör mal zu, das hast du für Gott getan, für Jesus. Für einen Menschen. Die Juden sagen, wenn du einen Menschen rettest, hast du die ganze Welt gerettet. Die Welt vor diese Menschen. Wie heißt es in der Bibel, weint mit den Weinenden. Bestimmt kennst du jemanden, der einen lieben Menschen verloren hat. Ich bin heute so praktisch, tut mir leid, sorry. Verstehst du, fang an mitzuweinen. Trauerarbeit, jemanden in der Trauerarbeit begleiten. Da hat jemand ist gestorben in der Nachbarschaft, hat die Todesanzeige gesehen, war es auf der Beerdigung. Tröste sie, leg einen Arm um. Ohne, dass du irgendwelche Gefühle groß hast. Red mit ihm gut. Vielleicht auch gar nicht reden. Beim Hiob seine Freunde, es waren gute Freunde, 7 Tage haben sie nur geschwiegen und zugehört. In aller Liebe. Hör ihnen zu. Lass sie mal klagen. Werde die Klagemauer Gottes für sie, wo sie dann ihre Lasten da abgeben können. Lach mit den Lachenden und weint mit den Weinenden. Lach. Vielleicht liest du den Leuten mal einen Witz vor, bevor du Bibelvers vorliest. Weißt du, das ist das Pastor natürlich, was der da sagt. Weißt du, erfreue mal den traurigen Menschen. Ermutige die Niedergeschlagenen. Richte sie auf, Kopf hoch. Es geht weiter, geben sie sich nicht auf. Vielleicht weißt du von jemandem, der suizidgefährdet ist, du spürst es, die Königinnen das meistens an. Stütze die Menschen, mach was Spaßiges unter Umständen, was Lustiges, Fröhliches, unternimm was. Sagst, wenn du das kannst, du kannst vieles nicht, aber wenn du das kannst, sagst du, wir verreisen mal jetzt. Einfach, wir gehen mal an die Ostsee oder in den Dschungel oder wo auch immer. Wir gehen mal fort. Lies jemand laut was vor. Weißt du, dieses laute Vorlesen bringt Menschen zusammen. Das ist ganz arg wichtig. Lies jemand am Telefon vor, wenn du schon zu feige bist, hinzugehen. Und sag, darf ich was Ihnen vorlesen? Ich habe gerade gelesen, das ist eine tolle Geschichte, das hat mir so toll gefallen. Überwinde diese Distanz, die in unserer Gesellschaft aufgebaut wird. Weißt du, wir kommunizieren so viel mit der ganzen Welt, aber wir können nicht mehr miteinander reden. Lade jemand ein zum Essen in ein Gasthaus. Weißt du, in unserer Gesellschaft, da sind so viele Mauern aufgebaut. Finde Wege zu deinen Mitmenschen. Du wirst dann auch den Weg zu Gott finden. Wenn du zu Mitmenschen den Weg findest, wirst du zu Gott den Weg finden. Und zwar viel leichter. Über den anderen findest du Gott. Nur über den anderen. Gib jemand deine Zeit. Zeit ist Leben. Wende dich jemand zu. Oder wende dich irgendjemand zu, in irgendwelcher Art und Weise, und er sagt, sieh, ich verstehe sie, nick mit dem Kopf. gibt jemand das Gefühl, du bist wichtig. Du wirst geliebt. Wir lieben dich. Wir helfen ihnen, wenn es irgendwie geht, wenn es möglich ist. Zeig den Leuten, dass du sie gerne hast. Das ist Liebe. Die sollen spüren. Bevor du dir Hund und Katze anschaffst, in aller Liebe darfst du es machen. Und einen Kanarienvogel. Verstehst du? Aber Menschen sind wichtiger wie Hund und Katze und Kanarienvogel. Du darfst auch die Katze lieben. Vielleicht lernst du an der Katze und der Maus vielleicht die Tiere zu lieben und dann über die Schöpfung, dass du dann Menschen lieben kannst. Bevor du das kannst, fang an, für eine Person zu beten. Weißt du, ist jemand im Fokus, der Herr zeigt dir immer wieder, wenn du betest, kommt diese Person verrückt, wie verhext. Aber wenn diese Person immer wieder vor dir steht, fang an, für die Person zu beten. Aber nicht zu lange. Und dann überlege dich und frage, was kann ich tun? Suche nicht die Konflikte, streite dich nicht, suche nicht dein Recht, verteidige dich nicht, sag, lass es bleiben. Der Herr deckt zu und der Herr deckt auf. Versuche nicht, andere zu überzeugen und zu bekehren. Das ist so wichtig. In der Bibel lesen wir nirgendwo, dass man die Leute zwingen muss, du musst dich bekehren. Lehre sie, zeig ihnen, lebt ihnen vor, lebe ihnen Gott vor. Dein Leben spricht mehr als ganze Bücherbände. Deine Liebe ist so wichtig. Diese selbstlose Liebe löst eine ganze Lawine aus. Deine Treue rettet Generationen. Ich werde es nicht vergessen, ich bin auch Flüchtling. Tut mir leid. Wir kamen vom Osten. Und wir waren in Geretsried, das ist Wolfratshausen bei München, im Lager. Und es war, glaube ich, Weihnachten war es. Und jemand klingelt an unserer Tür, Lagertür. Unsere Familie hat so ein kleines Zimmer gehabt, wir waren 10 Leute. Und ein riesiges Paket mit Schokolade, mit Kakao und was weiß ich. Und der hat geklingelt und diese Person ist weggelaufen und hat einen riesigen Karton stehen gelassen. Das hat mein Vater so ergriffen und sagte, dass es solche Menschen gibt, die ein Paket vor der Tür hinstellen und weglaufen. Und dann mit so viel Liebe und Spielsachen für Kinder drin. Weißt du, ein riesiges Paket. Wir mussten so 2 reintragen in die Wohnung. Aber das hat uns begeistert. Das hat uns begeistert, dass sowas gibt. Wir kannten das nicht vom Kommunismus und Sozialismus, verstehst du, wo alle eins sind und alle gemeinsam sind. Aber das hat uns und dann haben wir gefragt, was ist das alles? Ja, jemand hat dann erzählt uns, das waren Christen wahrscheinlich. Ja, einfach was Gutes getan und abgehauen. Tu Gutes. Die Bibel sagt, wenn du Almosen gibst, soll die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Verstehst du, wenn du jemanden in Not siehst, du musst nicht sagen, du, ich gebe dir jetzt und so weiter. Du steckst ihn in die Tasche rein. Oder wie auch immer. Mach das ohne großes Aufheben. Die linke Hand soll nicht wissen, was es tut. Wenn die Leute wissen, dem habe ich 100 Euro gegeben. Mann, ich bin schuldig, ich schulde dem 100 Euro. Ich kann das nicht zurückgeben. Selbst wenn du es willst. Wir sollen selbstlos dienen, selbstlos werden. Selbstlos. Ohne, dass wir was erwarten. Dankeschön und Anerkennung. Wir haben nur noch die Verse gesehen, wie da um die Ecke abgehauen sind. Unsere erste Erfahrung im Westen. Weißt du, ein Stück Liebe. Weitergeben einfach. Weißt du, was Gott von dir will, was er mit dir vorhat? Ich sage dir jetzt ganz schnell noch ein paar Punkte. Weißt du, Gott will, dass du anderen dienst, dann wird dir am allermeisten gedient. Diene anderen. Hilf anderen, dann hilft dir Gott. Erwarte nicht, dass Gott dir hilft. Hilf anderen. Unscheinbar so, Almosen. Und Gott reagiert das. An Cornelius, wir haben in der Bibel andere Leute, da gab es sehr viel Almosen und so weiter und war gottesfürchtig. Und der Herr schickt dann einen Engel, dass er sich bekehrt. Weißt du, du wirst vielleicht die Person nicht bekehren, aber deine Almosen, die bekehren. Dein Haus, deine Familie. Wir haben zu Hause in unserer Familie mit einem meiner Kinder Probleme gehabt. Große Probleme, weißt du, und dann haben wir angefangen, ein Kind, ein Waisenkind zu unterstützen, so lange, bis unser Problem gelöst wurde. Wir haben einfach das Problem und einfach gesagt, wir können unseren Kindern nicht helfen, aber wir helfen einem anderen Kind, einem Waisenkind. Und wir unterstützen dieses Kind, bis Gott bei uns ein Wunder tut. Und der Gott hat ein Wunder getan. Es hat ein Jahr gedauert oder mehr als ein Jahr. So, diene. Wenn du anderen zuhörst, hört Gott dir zu. Du sagst, meine Gebete werden nicht erhört, hör anderen zu. und du wirst merken, wie Gott dein Gebet erhört. Ermutige andere und du wirst von Gott ermutigt. Wenn du anderen das Leben erleichterst, erleichtert Gott dein Leben in aller Liebe. Dann gibt er die Möglichkeiten, weißt du, ein Werkzeug Gottes zu sein, und dann dienst du, wirst ein Segen, und dann wirst du wieder gesegnet. Segne und du wirst gesegnet. Segne und du wirst gesegnet. Wer so ein Kind aufnimmt, nimm so ein Kind auf, streichelt und so ein Buben, so ein Mädel da mal über die Haare. Das tut dem Kind so gut, das wird er nie vergessen. Viele wachsen auf in gestörte Verhältnisse. Das habe ich gesagt, wenn alleinerziehende Mutter, da ist so große Not, oder alleinerziehende Väter, sowas gibt es. Verstehst, zeigt solch einem Kind die göttliche Liebe. Ich pass mal auf, damit deine Mutti ein bisschen das und das tun kann. Werde mal guter Onkel, eine gute Tante. Vielleicht gehst du mit dem Kind in den Zirkus, mit den Eltern zusammen oder ins Kino. Nicht in die Versammlung, die werden nicht kommen. Aber die werden in den Zirkus gehen, ins Kino gehen. Ich sag dir das nun mal. Weißt du, gib ihnen deine Nähe. Bring Opfer. Und Opfer, die tun vielleicht weh. Da muss man sich überwinden. Du willst, dass Jesus dich erkennt. Erkenne. Gib dich zu erkennen als Kind Gottes. Muss nicht sagen, ich bin ein Christ und ein großes Transparent da. Oder Button ankleben. Wie heißt es in Matthäus 25? Was wird dort gesagt? Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war einsam und ihr habt mich besucht. Ich war krank und ihr habt mich geheilt. Ja, so viele Menschen heilen, wenn sie Liebe bekommen. Die meisten Leute haben keine Liebe, kriegen keine Liebe. Niemand gibt ihnen die Liebe. Du bist nur eine Nummer als Kranker. Der Nächste bitte. So, bei den Ersten. Weißt du, werde mal ein netter Mensch. Ich war gefangen, sagt Jesus. Und ihr habt mir zu essen gebracht, frische Wäsche gebracht. Weißt du, du kannst dienen. Aber du sagst ja, Jesus im Gefängnis, dort wirst du Jesus finden. Du wirst Jesus im Krankenhaus finden, im Armenhaus finden oder im Gefängnis. Wenn du Jesus suchst, im Lazarett, aussätzigen Stationen oder dort auch. Jesus sagt auch nicht, warum der ins Gefängnis gekommen ist. Fragt, das gar nicht, interessiert dich gar nicht. Trenn die Menschen von dem Unrecht und von der Sünde und so weiter und diene ihnen. Hier erschrocken hat dann dieser Mann Manasse gesagt, dieser Frau, wir haben Gott gesehen, Vers 22 hier, wir haben Gott gesehen, jetzt müssen wir sterben. Doch die Frau erwiderte, wenn der Herr unseren Tod gewollt hätte, hätte unser Opfer nicht angenommen und uns nicht alles sehen lassen. Dann hätte er uns auch nicht solch eine Ankündigung gemacht mit dem Simson. Weißt du, wir sind nicht unwissend, wir sind nicht im Dunkeln. Gott gibt uns mehr und mehr Licht. Gott öffnet unsere Augen, sein Wort, die Bibel gibt uns Anleitung. Der Heilige Geist ist der Lehrer, der uns in alle Wahrheit hineinführt. Und fang an, auf Gott zu hören. Und Gott arbeitet an deiner Geschichte. Mit dir macht er noch andere Geschichten. Da beginnt er zu spinnen und zu formen und zu vernetzen. In Hosea Kapitel 4, Vers 6. Weißt du, hör auch nicht auf zu dienen. Diene weiter. Die Gnade Gottes stagniert, hört auf, wenn du nicht mehr dienst. Da kommt nichts mehr rüber. Passiert nichts mehr. Da funktioniert nichts mehr. Du funktionierst nur, solange du für andere da bist. Hosea Kapitel 4, Vers 6. Denn mein Volk rennt in den Untergang, weil keiner es dem anderen den rechten Weg zeigt. Mein Volk, weil keiner die Leute warnt, weil keiner den Leuten hilft, weil keiner die Leute versteht. Ihr habt euch geweigert, meine Weissagungen weiterzugeben. Darum weigere ich mich auch, euch noch länger als meine Priester gelten zu lassen. Wir sind Priester und König, wir haben ein großes Amt. Und das ist, wo wir hier anfangen dürfen als Priester. Anderen Liebe zeigen, dass du Gott liebst und diese Liebe versuchst, sie zu übertragen. Du bist Wächter auf Sions Mauern, was es auch immer heißt. In einer alten Legende wird erzählt, eine alten Legende, die anscheinend vor der Sintflut stammen würde, was weiß ich wo, im Gilgamesch-Epos oder wo auch immer. In dieser Geschichte wird erzählt, man hat einmal gesät vor der Sintflut und man hat 40 Jahre lang geerntet. Einmal gesät und 40 Jahre lang geerntet. Weißt du, das ist keine, wenn du unter dem Segen Gottes stehst, und die Welt war noch vor der Sintflut unter dem Segen Gottes, wenn du unter dem Segen Gottes stehst, dass du siehst, du einmal und erntest 40 Jahre lang. Und es hört gar nicht mehr auf. Das ist ja beim guten Birnbaum, beim guten Apfelbaum, verstehst? Beim guten Weinstock passiert es so. Da erntest du Jahr für Jahr. Das Schlimmste für einen Gläubigen ist, keine Frucht zu bringen. Und dann heißt es in Hosea weiter, denn mein Volk rennt in den Untergang oder die Stelle, weil keiner dem anderen den Weg zeigt, weil keiner dem anderen hilft. Ihr habt euch geweigert, meine Weissagungen weiterzugeben. Unser Leben besteht aus Weitergeben. Das, was Gott mir gegeben hat, ich gebe weiter. Weißt du, wenn du deine Liebe entziehst anderen Menschen, entzieht Gott dir seine Liebe. In aller Liebe. Wenn du mit deinen Talenten nicht wucherst, werden dir sogar die Talente, die du hast, noch genommen. Deshalb wundere dich nicht. Und viele wundern sich, was ist mit mir los? Ich verliere die Heilung, verliere den Sieg, verliere den Glauben, verliere die Kraft. Bäume, die keine Frucht bringen, werden abgehauen, steht in meiner Bibel. Wir haben einen großen Auftrag, ihr Lieben. Die Botschaft ist ernst. Weißt du, Gott gibt uns etwas und wir müssen einfach diesen Stafettenlauf, diesen Stab weitergeben. Jetzt renn du. Ich zeig dir, ich helfe dir, ich bete für dich und so weiter. Gib weiter, was Gott dir gegeben hat. Du hast Leid erfahren und wie bist du mit diesem Leid fertig geworden? Vielleicht bist du in einer ähnlichen Situation wie die Personen links und rechts von deiner Tür. Und erzähl, zeig, wie Gott dir geholfen hat, wie Gott sich deiner erbarmt hat. Du bist so ein Verteiler, so ein Transformator, Durchlauferhitzer. Kaltes Wasser kommt und heißes, kochendes Wasser kommt von dir raus. Weißt du, kümmere dich um die benachteiligten Menschen. Du bekommst und gibst nur das weiter, was du in deinem eigenen Leben zulässt und einlässt. Nur das gibst du weiter, nur das kannst du weitergeben. Deshalb gib dem Heiligen Geist ein Flussbett. Der Heilige Geist braucht ein Flussbett für sein Wirken, für seine Arbeit. Mach das, was Gott dir gegeben hat, deine Energie. Du platzt fast. Du weißt gar nicht, was du anstellen sollst. Fang an, was zu tun. Und zwar kleine Sachen. Werde ein Diener. Und finde Menschen, wo Ärger angestaut ist, wo Zorn angestaut ist. Geh auf diese Leute zu, so verbittert, das siehst du vom Gesicht. Setz dich mal in den Café und dann beobachte die Leute und dann sagst du, kommen Sie mal her, ich spendiere Ihnen was. Du wunderst dich, warum manche Leute so bitter sind. Fang an zu reden. Und die Sprache ist es, was die Menschen öffnet. Und gib das weiter, was du hast. Was du nicht hast, musst du nicht weitergeben. Du musst kein Theologe sein. Das sollst du dann die Leute in die Gemeinde bringen. Dann kannst du sagen, unser Pastor ist ein Theologe. Der erzählt es ihnen. Ich kann es nicht beantworten, ich will auch nicht beantworten. Weißt du, ich war so froh, als junger Christ, ich habe gesagt, ich habe nicht Theologie studiert, aber komm zu meinem Pastor, der wird es dir sagen. Hör dir zu, hör ihm zu, ein bisschen und dergleichen, und du wirst schon draufkommen. Und so habe ich missioniert. Ich habe nur das weitergegeben, was ich habe. Petrus und Johannes, die haben gesagt, Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, das geben wir dir. Verstehst du? Und so haben sie gehandelt. Und so haben sie Wunder gewirkt und was erreicht. Du beobachtest du schon jemand jahrelang, eine bestimmte Person. Gib dieser Person das, was du hast, nicht, was du nicht hast. Das erwartet Gott nicht von dir. Halt dich an diesen Wagen, Philippus, Schwester, Bruder. Folge dem Impulsen des Heiligen Geistes. Jesaja 48, Vers 17, noch ganz schnell. Und jetzt hat Gott, der Herr, mich beauftragt und mir seinen Geist gegeben, spricht der Prophet. Der Heilige Geist ist dieser befreiende Geist. Und der Herr sagt, ich, der Herr, euer Gott, sage euch, was ihr tun sollt und wie ihr leben sollt. Meine Weissagungen sind gut oder Weisungen sind gut. Achte deshalb auf meine Gebote, dann werdet ihr Frieden haben und es wird euch an nichts fehlen. Toll. Euer Wohlstand wird ansteigen wie ein Strom. Es wird sich ausbreiten wie die Woge eines Meeres. Willst du das? Gesegnet werden, bis du überschwemmt wirst, vom Segen übernommen wirst, von der Flut übernommen wirst. Weiter heißt es nachher, deine Nachkommen, die werden nur noch Gutes ernten, befolge es. Die Bibel sagt, um Davids Willen, auch wenn die Spitzbuben sind und Lausbuben sind, Ahab und so weiter, um Davids Willen werde ich das Königreich dem nicht wegnehmen, auch wenn er noch so böse ist und noch so menschengefällig ist und noch so viel auf die Esebel hört, um Davids Willen. Du weißt gar nicht, was du für Macht hast, was du für Segensspuren zurücklässt, befolge den Anweisungen Gottes, lebe unter seiner Anleitung. Das ist das Einzige, was du tun kannst und sollst. Tue, was er dir sagt, und tue nichts, was er dir nicht sagt. Sonst verbrennst du dir die Finger und den Mund und kriegst einen Watschen. Entschuldigung, aber das wird passieren. Dann, wenn du mal Ohrfeige kriegst, dann weißt du warum, weil du nicht gefragt worden bist. Verstehst du? Deswegen. Deshalb, aber wenn die Not da ist und der Herr dich dorthin bringt, dann sagt der Kämmerer, steigen Sie schnell auf den Wagen, erzählen Sie mir, um was es geht. Du stößt offene Türen auf. Die sind schon offen, du musst nur aufmachen. Ergreife die Impulse, die Gott dir gibt, und lass dich vom Heiligen Geist inspirieren. Und so möchte ich euch entlassen. Fliegt jetzt. Schafft was. Tut was für den Herrn. Seid erfinderisch. Die Liebe macht uns erfinderisch. Und was du brauchst, ist der Heilige Geist. Aber die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Nicht nur Zungenreden. Nein, du sprichst plötzlich ganz andere Sprache. Die Muttersprache. Die Leute hören plötzlich die Worte Gottes in ihrer Muttersprache. Toll. Lieber Heiland, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Gnade. Ich danke dir für die Herrlichkeit, die du uns gegeben hast. Und wir sind unter dem Segen Gottes gestellt und wir sollen gesegnet sein und gesegnet bleiben. Und hilf uns, dass wir jetzt nach dieser Predigt so viel praktische Impulse, dass wir diese Impulse irgendwie so ein Stück weit umsetzen. Irgendwann öffne uns die Augen, bewege unsere Hände, unsere Füße, salbe unsere Füße und unsere Augen, dass wir deinen Willen tun. Wir wollen Täter deines Wortes bleiben. Und ich sehe, ein Strom wird kommen, eine Flut wird kommen, eine Erweckung wird kommen in unserer Umgebung. Und du wirst nur staunen und verblüfft sein, was der liebe Gott alles in deinem Leben tut. Der Herr segne uns. Halleluja. Amen.